Hüben und Drüben Spezial, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal im Gespräch mit einem Gast.
Ja, wir sind ja heute Hüben und Drüben zu Gast bei Palliativ. Palliativ ist nämlich auch ein Podcast, den du ja betreibst, Sven Goldbach. Das ist das Goldbach Palliativ Team oder wie nennt ihr euch?
Goldbach Palliativ Pflegeteam.
Pflegeteam.
Das Pflege, ja. Genau, ist wichtig.
Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und wir stellen häufig unseren Gästen zu Anfang eine persönliche Frage. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Das ist ja ein sehr besonderer Beruf. Was hat dich bewogen? Ist es freiwillig gewesen oder ist es in irgendeiner Weise gezwungenermaßen passiert? Wie war das, Sven?
Also erstmal schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Mein Großvater ist schwer erkrankt, wo ich 10 Jahre alt war und ist zu Hause. Ich komme vom Dorf, also in Niedersachsen in der Nähe von Wolfenbüttel, aus einem kleinen Dorf, wo es damals auch noch ganz normal war, die Menschen natürlich in der Häuslichkeit zu pflegen. Und mein Großvater ist von meiner Großmutter gepflegt worden und von seinen Töchtern, also auch von meiner Mutter mit und von Schwester Karin. Damals gab es dann noch ganz klassisch die Gemeindeschwestern, die von der Gemeinde, von der Kirche waren. Und Schwester Karin war einfach eine unheimlich tolle Frau, die uns Kinder immer mit einbezogen hat. Also früher war auch ja dieser Zeitdruck noch nicht, wie er in der Pflege war. Das heißt, wir haben auf dem Hof mit ihr auch gesprochen. Sie hat was über ihren Beruf erzählt, hat uns Spritzen mitgebracht, mit denen wir spielen konnten. Und es war ganz normal, dass bei der pflegerischen Versorgung wir Kinder auch mit im Raum waren. Also es war nicht abgegrenzt, wir müssen raus, das ist jetzt irgendwas, das ist nichts für Kinder. Also es ist einfach in der Familie gepflegt worden mit Schwester Karin zusammen. Und mein Großvater ist Heiligabend 1985, also vor langer, langer Zeit gestorben. Da war ich dann 11 und das war eine wunderschöne Situation. Es war zu Hause, es war unterm Weihnachtsbaum. Und Schwester Karin war natürlich da und da gab es ja nur die eine Gemeindeschwester. Da gab es das Arbeitszeitschutzgesetz noch nicht so. Das war also heute alles so undenkbar. Und natürlich der Hausarzt, die Familie und man hat zusammen gegessen und daneben lag mein Opa sozusagen verstorben. Und wir sind da so normal mit umgegangen. Das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, okay, ich will werden wie Schwester Karin. Das war mein großes Ideal. Komischerweise nicht so wie der Hausarzt. Zudem hatte ich die Beziehung als Kind nicht so aufgebaut. Und ich wollte immer das machen, was Karin sozusagen da gemacht hat und uns gezeigt hat. Und dann habe ich mit 15 mein erstes Praktikum in der Schulzeit in einer Altenpflegeeinrichtung gemacht und gesagt, okay, nur in die Altenpflege, das wäre nicht ganz meins, und habe mich dann entschlossen, tatsächlich mit 17 die Ausbildung zum Krankenpfleger zu beginnen. Habe auch gesagt, so jetzt keine Lust mehr auf Schule gehabt, Abi und so, und du machst mit 17, also ich bin gerade 17 tatsächlich geworden, das war die Voraussetzung, ich möchte die Ausbildung machen. Ich kann jetzt so 30 Jahre später nur sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Ich liebe diesen Job immer noch so wie vom ersten Tag.
Schön. Ich habe eben gesagt, gezwungen. Das ist natürlich Quatsch. Das
also
ist
es war
ja
total,
kein Zwang,
nee,
sondern
es war
hat sich
total
schicksalsmäßig ergeben.
Es war
Leben.
Total freiwillig. Also der Zwang
Schwester
wäre
Karin.
Genau, Schwester Karin. Der Zwang wäre eher von meinem Vater damals gewesen, dass ich was Handwerkliches mache. Das war natürlich auf dem Dorf mit 17 Junge. Damals war das auch nicht so, dass Jungs Krankenpfleger werden tatsächlich. Mein Vater war da nicht mit glücklich. Und hätte sich eher einen handwerklichen Beruf gewünscht. Das war Jahre später anders, wo er selber schwer krank war und von uns gepflegt worden ist. Da kam dann auch der Punkt, wo er gesagt hat, er ist stolz, dass ich diesen Job gewählt habe. Also wir hatten eine schöne Versöhnung noch. Aber den hat das damals dolle mitgenommen. Also zum Thema, ich glaube, dass es Zwang schon gibt auch oder gab auch zu der Zeit noch. Aber ich habe mich da auch einfach durchgesetzt und hatte auch Unterstützung von meiner Mutter, die gesagt hat, du musst das machen, was du willst. Du musst 50 Jahre in dem Job arbeiten. Und von daher war es für mich eine ganz freiwillige Situation. Aber auch nicht ganz einfach, so mit dem, was drumherum kam. Also auch aus dem Freundeskreis, ne, kam viel Krankenpfleger. Macht ein Junge nicht, ne? Gehört sich nicht.
Könnte ich nicht.
Genau, könnte ich nicht, will ich nicht. Ne? Also dann, ja, willst du, ich sag jetzt mal, wenn man das so sagen darf, willst du nur Popos abwischen, genau. So eine Sachen kamen. da auch tatsächlich. Und da musste man schon selbstbewusst sein und sagen, ja, ich will das, weil das ist weitaus mehr. Ich habe mich informiert und dieser Beruf gibt weitaus mehr als auch nur die Pflege. Er gibt so viel anderes, gerade jetzt natürlich im Palliativbereich auch nochmal besonders.
Das hört sich ja für mich so an, dass das nicht einfach Beruf ist, sondern Berufung.
Ich finde Berufung immer schwierig. Berufung ist für mich so auch so ein bisschen, geht schon so ins Spirituelle vielleicht ein Stück weit. Ich glaube, es ist was, was man mit Herz machen muss. Man muss diesen Beruf lieben. Das ist halt nichts, wo ich morgens ins Büro gehe, meine Akten sortiere, schreibe und tue, um nur irgendetwas zu machen. Ich finde, das, was wir machen, hat einen unheimlichen Sinn. Es kann anderen Menschen unheimlich helfen, egal in welcher Situation, ob das auf der Intensivstation ist, auf der Normalstation oder auch in der Palliation. Und ich glaube, man muss Menschen mögen, weil man hat natürlich mit Menschen zu tun und man hat mit Menschen aller Charaktere, aller Nationalitäten, aller Religionen, gerade hier in Hamburg natürlich, zu tun. Und wenn man schon von vornherein so ein Gefühl hat, Menschen nerven mich und ich will das nicht, dann kann man da nichts werden. Man muss, glaube ich, so eine gesunde Einstellung haben. Menschen sind was Gutes. Ich möchte mich um Menschen kümmern. Und man muss nach Hause gehen können und sagen, das, was ich heute gemacht habe, hat einen Sinn. Aber es sollte meiner Meinung nach auch in jedem Job so sein. Ein Stück weit, ne?
Ja, ich habe gerade so eben dran gedacht, als du das so gesagt hast, ist mir eingefallen, es gab so eine, ich weiß gar nicht, was das für eine Figur war, aber ich weiß, dass da irgendeine Comicfigur war und er stand auf so einem Postkarte drauf, I hate Mondays. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein bisschen auch ein gesellschaftlicher Tenor. Das heißt, der Montag, Leute, haltet durch. Und Mittwoch ist Bergfest und Freitag, juppaidi, Halleluja.
Hoch die Hände, Wochenende.
Wochenende. Mhm. Und das ist eine Sache, das ist ja hier bei dir nicht der Fall.
Auf keinen Fall. Also erstmal haben wir natürlich den großen Vorteil, wir haben ja kein Wochenende, wir arbeiten ja auch am Wochenende. Stimmt. Von daher haben wir die Verschiebungen und ich kann nicht sagen, ich hasse Montage, weil es kann auch ein Mittwoch sein, wo ich frei hatte und dann wiederkomme. Aber natürlich gibt es auch in der Pflege Menschen, die sagen, oh, ich habe keine Lust. Und auch ich hatte natürlich in meinen 30 Jahren Tage, wo ich dachte, puh, heute nicht schon wieder. Ne? Es gab auch tatsächlich Arbeitgeber, ich habe ja auch lange in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, auch Arbeitgeber, wo es mir nicht gut ging, wo die Arbeitsbedingungen einfach nicht gut waren und man genau wusste, man ackert sich zu Tode und das, was ich eigentlich unter Pflege verstehe, kann ich nicht umsetzen. Und natürlich gab es dann auch Tage, wo man nicht mit so viel Freude hingegangen ist, aber immer mit dem Tenor, ich versuche es heute besser zu machen, als ich es gestern geschafft habe, ein Stück weit. Und jetzt, so seit ich meinen Weg auch in der Palliation gefunden habe und natürlich auch den großen Vorteil habe, dass ich in der eigenen Firma gestalten kann, wie ich mir die Arbeit vorstelle und einfach mit ganz, ganz tollen Menschen an meiner Seite das auch gestalten kann, ist es so, dass es jetzt wieder auch alles viel, viel mehr Sinn gibt und man einfach sagt, ja, ich gehe gerne. Weil ich weiß, das, was ich heute bewirken kann, ist das, was ich mir auch unter dem Job als Pflegefachkraft vorgestellt habe.
Das. Du sagst das so schön, Palliation. Ich hatte nur ganz kurz Latein in der Schule, aber das wäre jetzt eigentlich die Ummantelung, ne? Wenn man
genau.
Das genau
Palliation ist das Ummanteln, also in dem Fall.
Ja, Palliare ummanteln.
Genau, den Menschen ummanteln und ihn in all seinen Bedürfnissen, die im Sterbeprozess sozusagen oder in dieser letzten Lebensphase auf einen zukommen, die sozusagen sich darum zu kümmern. Ne? Also das Psychosoziale, das Spirituelle, das Medizinische und das Pflegerische, das sind die vier Säulen, die wir in der Palliation haben.
Genau. Wir sind ja hier in Altona, ganz nah bei dem schönen IKEA, den jeder, glaube ich, inzwischen kennt in Hamburg, dass es in Altona auch einen IKEA gibt, ein Stadt-IKEA, der nicht irgendwo im Industriegebiet ist. Und ganz oben in einem Hochhaus. Und ich habe eben gerade gehört, das ist ja ein riesen Büro, was ihr hier habt. Ihr habt richtig viele Mitarbeiter, über 100 Mitarbeiter. Dann habt ihr auch wahrscheinlich ein sehr großes Einzugsgebiet, oder?
Genau, wir haben ja vor 15 Jahren angefangen, also mit der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und auch der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung. Haben damals mit 5 Leuten angefangen, sind jetzt aktuell bei 118 Mitarbeitenden.
Wann habt ihr angefangen?
Vor 15 Jahren. Wir haben gerade dieses Jahr sozusagen unser 15-Jähriges gefeiert, unser Jubiläum im Sommer ganz groß. was für uns alle natürlich ganz besonders war, auch gerade so im Hinblick, dass wir so gewachsen sind, weil wir einfach festgestellt haben in den letzten Jahren, dass dieser Bedarf von Menschen wieder in ihrer Häuslichkeit sterben zu wollen, ist gewachsen. Man redet doch wieder ein Stück mehr drüber und wir sehen das ja auch alle als unsere Aufgabe in den Bereichen in der Pflege, natürlich auch Bestatter, Hospizdienste, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, Menschen auch wieder dazu zu bewegen, das Sterben ein Stück nach Hause zu bringen. Das ist so aus meiner Geschichte, was ich vorhin erzählte mit meinem Großvater. Ich glaube, diese Situation, die ich als Kind erleben durfte, das sehe ich heute als Riesengeschenk. Es wäre ganz, ganz anders, glaube ich, mein ganzes Leben gelaufen, wenn mein Großvater im Krankenhaus gewesen wäre. Weil da hätten wir 1985 als Kinder nicht dabei sein dürfen und das miterleben dürfen. Und das ist ein Schritt, wo ich sage, das ist so ein bisschen, wir hatten das vorhin schon mal kurz, dieses Thema mit einer Geburt und Sterben. Ich finde, das sind beides so einzigartige Prozesse. Ich habe das große Glück in meinem Leben gehabt, beides erleben zu dürfen. Meine Ausbildung im Kreissaal und das Sterben jetzt halt täglich. Ich finde, das sind besondere Augenblicke und besondere Geschenke, die wir damit erleben dürfen, ein Stück weit. Und vom Einzugsgebiet haben wir eigentlich jetzt so das gesamte Stadtgebiet Hamburg, außer zum Beispiel den Süderelbe-Bereich und den Bergedorfer Bereich, weil das mit den Fahrstrecken einfach ja unwirtschaftlich und kaum zu machen wäre, auch in Notfallsituationen für die Patienten. Aber wir sind einfach groß geworden, weil der Bedarf immer mehr gestiegen ist. Wir das große Glück hatten, dass wir immer neue Pflegefachkräfte gewinnen konnten, die Lust haben, auch in dem Bereich zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir eine ganz gute Qualität haben, die sich einfach rumgesprochen hat.
Ja, das ist eine Menge, ne? Und gleich, vorhin habe ich noch die Frage für mich gehabt, wie ist denn das? Das heißt, du hast ja eine große Erfahrung im ganzen pflegerisch-medizinischen Bereich. Und deshalb, vielleicht hast du das eben schon mit deinem Großvater wieder beantwortet. Weshalb muss es palliativ sein? Wegen deines Großvaters?
Nee, nicht nur wegen meines Großvaters. Also ich habe ja, wie gesagt, 15 Jahre auch in öffentlichen Krankenhäusern gearbeitet und meistens tatsächlich auf Intensivstationen. Ich war jung, Adrenalinkick, Leben retten war was Besonderes auch in der Zeit. Ich habe meinen Zivildienst auch im Rettungsdienst gemacht, bin Rettungs- und Notarztwagen gefahren und fand das auch eine wahnsinnige Erfahrung für mich, um mein medizinisches Fachwissen, also daran zu kommen, was ich heute habe, ein Stück weit. Und es war irgendwann war dieser Kick in der Klinik, der mir gesagt hat, das will ich nicht mehr. Weil irgendwann ging es darauf, Leben auf Teufel komm raus retten. Wir haben 90-jährige Menschen aus Pflegeheimen gekriegt, die wir eine Stunde in der Notaufnahme auf der Intensivstation reanimiert haben. Und dann steht man irgendwann davon, wenn man älter wird und sich selber hinterfragt, ist das ethisch und moralisch das, was ich mir unter Pflege und Medizin vorstelle? Oder ist für mich der Punkt zu sagen, auch irgendwann, Leben darf auch zu Ende sein. Wir dürfen sterben. Irgendwann dürfen wir sterben. Und dann habe ich nebenbei immer in einer HIV-Schwerpunktpraxis damals gearbeitet und bin Anfang der 90er Jahre viel mit dem Thema Sterben bei HIV- und AIDS-Patienten sozusagen hier in Hamburg groß geworden. Das war die Anfangszeit, wo ich hierher gekommen bin. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil die Community in der Szene damals sehr zusammengehalten hat, um das Sterben den Menschen zu ermöglichen. Oft waren die Familien nicht dabei, weil AIDS damals ein großes Stigma war und Familien sich abgewendet haben. Aber sie hatten ihre Wahlfamilie dann, die sie begleitet hat. Und da waren wir aus der Praxis, wo ich gearbeitet habe, oft dabei. Und ich sage immer, wir haben damals so eine Vorstufe von ambulanter Palliativversorgung gemacht. Und das war so für mich der Punkt irgendwann, wo ich gesagt habe, eigentlich das aufzubauen und sowas zu haben und nur Menschen beim Sterben begleiten zu können in der Häuslichkeit und die An- und Zugehörigen da unterstützen zu können. Das ist eigentlich, glaube ich, das, wo ich jahrelang nachgesucht habe, das aber auch meine Zeit brauchte, bis ich das für mich finden konnte, bis das Alter mich auch dahin gebracht hat, um zu sagen, du musst nicht mehr der junge, dynamische Pfleger sein, der über den Flur rennt und auf den Leuten rumhüpft und sie reanimiert. Es kann jetzt auch mal sein, einfach neben einem Bett zu sitzen, auch eine Zeit lang und einfach zuzuhören und nichts zu machen. Das ist ja auch ein Lernprozess. Das kann man, nicht jeder, der jung ist, wo ich jung war, konnte ich das nicht gut. Heute kann ich das durchaus besser und das ist genau das, was mir Spaß macht.
Naja, älter werden bedeutet ja vielleicht auch ein bisschen mehr Stück für Stück, so mit Mäuseschrittchen dem Thema näher zu kommen und einverstanden sein zu können mit dem Tod.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, und das haben mich die letzten 10 Jahre sozusagen gezeigt, dass auch junge Menschen das können. Dass es manche junge Menschen gibt, die das schon in der Jugend können. Das, was ich hätte nicht gekonnt. Ich hätte das mit 20 nicht so gut gemacht, wie ich heute Kolleginnen und Kollegen hier bei mir sehe. Wir bilden ja auch aus. Also wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Wir haben wirklich einen Kollegen hier zum Beispiel, der hat mit 17 hier angefangen, seine Ausbildung zum Pflegefachmann zu machen. Der ist jetzt 23, seit 6 Jahren bei uns, arbeitet als examinierte Pflegefachkraft. Und er macht das gut, ne? Und wir haben auch andere Auszubildende. Wenn wir jetzt sehen, was danach kommt, das ist auch so spannend. Also wir haben jetzt gerade so 2 Jungs, die sind beide Anfang 20, beide eigentlich Boxer auch, die sich entschlossen haben, in die Pflege zu gehen, ne? Und wenn ich die sehe, denke ich so, puh, hätte ich nie gedacht, dass die das schaffen. Die sind jetzt beide ein halbes Jahr auch schon da und haben Kontakt mit dem Patienten und machen das gut. Ich glaube, es gibt junge Menschen, die tatsächlich sehr früh auch mit dem Thema gut umgehen können. Und genauso gut gibt es alte Menschen, die auch im Alter nicht damit umgehen können. Ich glaube, das ist so eine Frage der Persönlichkeit.
Die Frage von Claudia war ja eben so ein bisschen doppeldeutig. Es ist ja einmal das Einverstandensein, wenn ich jetzt als Pflegender oder Helfer in irgendeiner Form von außen mit dem Tod zu tun habe. Oder eben, wenn ich selber der oder diejenige bin, die jetzt gehen muss. Und das ist einfach ein Thema. Wir leben ja, und das ist ganz viel ja in unserem Podcast einfach Thema. Wir bewegen uns ja zwischen hüben und drüben. Das heißt also, was sind die diesseitigen Themen, die uns hier auf der Erde beschäftigen? Und was ist eigentlich das Jenseitige? Also, wo es dann schon sozusagen jemand schon die Seite gewechselt hat, ne? Das ist ja heutzutage ein Thema, was mehr und mehr wieder tatsächlich ins Sichtbare kommt. So wie auch du vorhin erwähnt hast, was mich sehr freut, wenn ihr das tatsächlich so wahrnehmt, dass das Sterben zu Hause wieder mehr im Trend sozusagen ist. Denn es ist tatsächlich so, dass in der Verhältnismäßigkeit wollen, glaube ich, 70% der Menschen, hat den 80 sogar, hat den Wunsch, zu Hause zu sterben, und tatsächlich sterben aber 50% etwa im Krankenhaus.
In Institutionen
80, also ja. 50 und 30 ist, glaube ich, so etwa das Verhältnis Krankenhaus und Pflegeheim. Aber das zeigt ja so ein bisschen, dass es eben ein Missverhältnis ist. Und das ist jetzt, ne, das eine hat mit dem anderen schon auch zu tun. Es ist jetzt nicht bestimmt nicht allein der Grund, aber dass eben der Tod, du sagtest es ja auch eingangs, ist eben ein Wahnsinns-Tabuthema. Und es ist eben besonders hier in Deutschland so, dass die Menschen große Probleme mit dem Tod haben. Und Menschen, die eben selber auf das Sterben zugehen, auch nicht unbedingt offen sind, ja, darüber ins Gespräch zu kommen oder überhaupt zuzulassen, dass sozusagen, man muss ja auch Hilfe annehmen. Und Hilfe, ne, das Ummanteln, sagtest du eben, ist ja eben nicht nur das Sedieren von Sterbenden oder von Patienten, sondern es ist eben auch eine psychosoziale oder bis hin zu seelsorgerische Betreuung. Also, dass man sozusagen den ganzen Prozess, ist ja auch das, was du machst, Claudia, auszubilden, also dass das Menschen sind, die sozusagen auf allen Ebenen eigentlich mit allen Wassern gewaschen sind und wirklich in der Lage sind, Ansprechpartner zu sein und Gefährte zu sein auf diesem ja doch steinigen und auch beschilderten Wege zum Tod.
Ja, du hast eben so gesagt, dass auch bei jungen Menschen die Offenheit da sein kann.
Genau.
Und also ich reihe mich überhaupt nicht ein in die Kategorie von älter gewordenen Menschen, die über Jugend klagen, ne? Ganz im Gegenteil. Also ich habe neulich ein schönes Gespräch gehabt mit einer Jungfrau, die fährt eine Rolltreppe hoch, ich glaube Gänsemarkt, das sind ja sehr lange Rolltreppen, und fährt hoch und ist an ihrem Handy zugange, und hinter ihr sind ein paar ältere Leute und regen sich drüber auf. Also die jungen Leute immer an ihrem Handy. Und sagt sie, die wissen doch gar nicht, was ich mache. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass meine Oma einen Schlaganfall hatte. Und das sind so Sachen, wo wir mit unseren Vorurteilen so dermaßen reinbrechen. Ich habe mehrere Jahre in meinem Leben im Thema Suizidprävention in einer relativ kleinen Schule Religion in der Oberstufe unterrichtet. 8., 9., 10., 11., 12. Klasse. Und dann weiß ich noch, da gab es hier im Programmkino in Barmbek gab es den Film über Elisabeth Kübler-Ross. Und ich habe den Jugendlichen gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs, aber ich schenke Ihnen einen Sonntag. Wir können gerne ins Kino gehen. Die sind alle mitgekommen, alle. Und das kriege ich heute noch eine Gänsehaut, weil ich glaube, dass Gott sei Dank diese Zeit ein bisschen vorbei ist, dass es heißt irgendwie, also sobald du vom Tod redest, kommt er und holt dich. Da gibt's zum Beispiel ja so eine Szene in dem Film drin, da wird ein Tisch gedeckt und da sagt eine Stimme, du darfst nicht vom Tod sprechen, sonst kommt er und holt dich. Und dann spricht mich hinterher eine 16-Jährige aus der Schülerin an und sagt zu mir, oh mein Gott, also mit der Bemerkung, dass ich möchte ja so gerne Altenpflegerin werden und ich beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Tod. Jetzt habe ich Angst gekriegt. Und dann habe ich zu ihr nur gesagt, Elisabeth Kübler-Ross ist mit ihren 86 Jahren richtig altes Weib geworden. Die hat sich auch den ganzen Tag damit beschäftigt. Also so gefährlich kann das eigentlich nicht sein, ne? Und dann war das total beruhigend für die, weil sie gesagt hat, ach, dann kann sie weitermachen. Das heißt, da ist eine Tür, die wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein bisschen haben aufmachen können. Das heißt, wir müssen drüber reden.
Müssen wir. Und ich glaube, alle, die wir auch in dem Bereich arbeiten, müssen was dafür tun. Und ich merke, dass wir haben eine super Kooperation mit der Stiftung Kinderjahre hier in Hamburg. Das ist eine Organisation, die sich um benachteiligte Kinder kümmert und auch versucht, also Schulfrühstück zum Beispiel macht, Schulranzenaktion. Aber auch, wenn die Schüler älter werden, mit denen so ein bisschen in diese Berufsrichtung geht. Also zum Beispiel Tagesausflüge in Betriebe und so organisiert. Und zweimal im Jahr kommen die zu uns. Wir hatten jetzt in diesem Jahr die Stadtteilschule Oldenfelde und die Stadtteilschule in Lurup, die 9. Klassen hier. Und haben den wirklich den 15, also 14, 15, 16, so in dem Alter, manche sahen noch so klein aus wie mein Sohn mit 10, über Tod und Sterben und unserem Job erzählt. Und das war toll.
Super.
Ne, und wir haben danach, also nach der ersten Mal, wo wir das gemacht haben, auch gleich zwei Schüler gehabt, die gesagt haben, sie möchten ihr Sozialpraktikum von der Schule aus hier machen, sich das anschauen. Die haben hier ein Büro, die waren aber auch mit bei Patienten. Wir suchen natürlich auch aus, welche Patienten sind da geeignet in dem Alter, um da die ersten Kontakte zu knüpfen. Aber diese Begeisterung und auch das Feedback, was wir aus den Schulen, auch von den Lehrern bekommen haben, so dieses, wow, das war für viele Kinder das erste Mal, dass sie über Tod gesprochen haben. Weil in den Familien tun sie es nicht, die Familien reden nicht darüber. Ne, da ist dann mal, wenn man Glück hat, schon mal eine Oma gestorben, dass sie mal ein bisschen damit hatten, aber auch von diesen Schulen hat dann keiner die tote Oma gesehen. Ne, die zeigt man nicht, das, eine Leiche will man dann nicht zeigen irgendwie. Und das war so toll zu sehen von den Kindern oder auch nachher von den Lehrern zu hören, dass sie ein Gefühl hatten, dass da was Unbekanntes, was für sie immer unbekannt war, aber was ja eigentlich total normal in unserem Leben ist, das irgendwo immer Menschen sterben und da werden wir alle durch müssen, dass Freunde oder Familie sterben, dass man denen das Gefühl gegeben hat, man gibt ihnen was Neues, was aber eigentlich ganz alt ist, was wir eigentlich ursprünglich in der Familie lernen sollten. Und das finde ich ganz toll und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel besser werden, weil ich finde genau, was du gerade sagtest, dieses ich rege mich nicht über die jungen Leute auf, das es gab immer solche und solche, das gab es in meiner Generation schon, das gab es in den Generationen dazwischen und das gibt es jetzt auch. Es gibt ganz viele, die ganz tolle Ideen haben, ganz motiviert sind und andere, die weniger Lust haben, ein Stück weit. Ich glaube auch, dass wir eher bestärken müssen, bekräftigen müssen, aufklären müssen. Und ich glaube, dann können wir viele tolle junge Menschen auch begeistern, in dem Job der Hospiz- und Palliativarbeit zu gehen. Das ist ja überall, ne? Ob ich als junger Mensch Bestatter werde, ob ich als junger Mensch vielleicht zum ehrenamtlichen Hospizdienst gehe oder in die Pflege. Wir brauchen die jungen Menschen. Das sind die, die unsere Berufe auch, sag ich mal, wachhalten ein Stück weit und die von uns ja jetzt auch noch lernen können. Und das finde ich, ist immer so wichtig, dass wir von Generation zu Generation weitergeben, aber auch jede Generation ein bisschen was Eigenes dazu tut. Und
ja, und ich glaube auch, dass die Tür bei den jungen Menschen offen ist. Ich habe ganz viel damit zu tun. Ich habe gerade diese Woche, glaube ich, 3 solche Beratungen gehabt, wo Menschen die stehen ihrem Tod gegenüber. Das ist absehbar. Wissen die auch. Und die und das Familiensystem kann nicht miteinander reden. Das ist diese unfassbare Sprachlosigkeit, die sich zwischen denen ausbreitet. Und ich habe den Eindruck, dass bei jüngeren Menschen, denen liegen noch Gedanken auf der Zunge eher.
Also das ist das, was wir auch sehen, dass wir oft junge Patienten haben, Denn ihr größtes Problem in der Sterbephase eigentlich ist, wir können die Schmerzen nehmen, wir können die Luftnot nehmen, die Übelkeit, das können wir alles nehmen. Aber die Bereitschaft in der Familie oder mit Partnern darüber reden zu können, aufzuräumen, den Tisch abzuräumen sozusagen, dass alles leer ist, was man noch mitträgt, vielleicht bis zu dem Tod, ist oft das Schwierigste mit. Das merken wir immer wieder, dass wir da auch versuchen, unsere Psychologin, die wir mit im Team haben, mit einzusetzen, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass man dieses Thema mal anschlägt, weil sie möchten das, ne? Wir haben das natürlich, merken wir auch in einigen Kulturen, fällt das schwieriger nochmal. Und das ist für den Sterbenden, der in der Situation ist, oft eine Riesenbelastung, dass er nicht die Möglichkeit hat, offen darüber sprechen zu können, ne? Dass oft die Familie sagt, ach, wird schon wieder, wir kriegen das hin, ne? Und Pustekuchen, mir hat letztens, also im letzten Jahr hatten wir einen 18-jährigen Patienten, der so gerne mit seinen Eltern darüber reden wollte, der durchmetastasiert war, und der hat zu mir nur gesagt, Sven, die können doch nicht immer sagen, das wird gut, ich weiß, dass ich sterbe. Ne, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die verarschen mich, ich will endlich das sagen können, so was mein Leben war, und ich will sagen auch, dass ich eine tolle Kindheit hatte, tolle Eltern, da hören die mir gar nicht zu. So wie ich anfange, was sagen zu wollen, sagen die mir, es wird alles gut. Sie geben ihm gar nicht die Chance. Und das haben sie auch leider bis zu seinem Tod nicht getan. Er hatte nicht die Chance, seinen Eltern eigentlich Danke für sein Leben zu sagen, was er immer tun wollte. Und ich glaube, da können wir auch lernen von jungen Menschen.
Aber das ist so ein bisschen das, was ich eben schon mal angedeutet habe, was wir mit unserem Hüben und Drüben eigentlich sozusagen als Anliegen ja haben, dass nämlich diese Tür, die da geöffnet wird am Ende des Lebens, dass die nicht in ein Nichts führt oder dass da nicht sozusagen etwas komplett zu Ende ist, sondern dass es möglicherweise, und also ich bin da zutiefst von überzeugt, wir verlassen unseren Körper, wenn wir eben gehen, und seelisch, geistig sterben wir aber gar nicht. Also wir bleiben noch am Leben. Und wie auch immer wir darüber denken, Tatsache ist, dass die Angst natürlich ganz stark sozusagen immer im Diesseits sich bewegt. Ja, und wenn Menschen darüber nicht sprechen wollen, also immer noch bis zum Schluss absolut diese Hoffnung hochhalten und sagen, nein, nein, das wird schon wieder. Das ist ja tatsächlich sogar in der letzten Sterbephase häufig so, dass Menschen bei diesem Moment, wenn der Sterbende ja noch einmal versucht aufzustehen, das ist ja was ganz verbreitet ist, und da möchte er noch einmal so richtig in die Füße, damit er dann sozusagen auch gut gehen kann, dass dann so dieser Moment kommt, ne, oh ja, jetzt wird doch noch mal wieder alles gut, also jetzt wird er wieder gesund, ja, statt das sozusagen auch als eben, das meinte ich mit, ist beschildert der Weg, ist ne, man kann das ja auch so ein bisschen ablesen. Übrigens, Elisabeth Kübler-Ross, wollte ich noch mal ganz kurz einfügen. Die ist zwar 86 geworden, aber die hatte offensichtlich große Probleme mit dem Sterben.
Ja, ja.
Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen. Genau. Die war ja ein Drilling, und die hatte es richtig schwer. Die hat ihr Leben lang damit verbracht, Menschen zu lesen und auch zwischen Hüben und Drüben sozusagen dieses Feld zu beforschen. Aber als es um ihr eigenes Sterben ging, hat sie sich gar nicht so leicht getan.
Ich wollte noch mal kurz auf zurückkommen, was so diese ganze Schwierigkeit ist im ganzen Familiengefüge, im ganzen Gemeinschaftsgefüge. Ich nenne das oft so, dass in solchen Ausnahmesituationen wie Abschieden und endgültigen Abschieden, da kriecht alles, quillt alles unterm Teppich hervor, was vorher drunter geschoben wurde. Und das haut den Leuten zwischen die Füße. Zwischen die Füße, zwischen die Beine, zwischen die Zehen. Und dann kriegt alles hervor.
Ist ja auch klar. Ist ja auch klar.
Logisch.
Weil in dem Moment, ne, wird der Weg ja ganz schmal, und alles, was da untergedrückt wird, ne, muss jetzt sozusagen, müsste jetzt ja raus. Nochmal.
Kommt ganz viel an Emotionen hoch.
Richtig.
Ne? Und die können positiv manchmal sein. Wir haben ganz tolle Situation, die wir dann auch erleben, ne, wo ganz viel Liebe und Gefühl in so einer Familie steckt. Aber wir haben auch das Gegenteil. Wir haben natürlich auch die ganz boshaften Situationen, ne, wo man merkt, das war eine Ehe, die eigentlich 30 Jahre schon vorbei war.
Genau.
Ne, wo verbale Gewalt, manchmal auch körperliche Gewalt bei war, wo man sich zum Schluss dann Dinge sagt, und wir das auch erleben müssen in der Situation, wo wir Gast bei unserem Patienten sind. Wo man sich so auch denkt, puh, eigentlich schade, wie hast du dein Leben gelebt? Eigentlich hast du nicht mehr gelebt. Ne? Du hast voller Hass und Trauer eigentlich in so einer Partnerschaft vielleicht gelebt, die längst vor 30 Jahren vorbei gewesen wäre. Und das sind ja oft Situationen, wo man am Lebensende nochmal mit aufräumt ein Stück und das versucht rauszubringen. Aber ich fand, was du sagst, ist so spannend, ist ja dieses, was ist drüben? Und da finde ich, hat uns die junge Generation, also die ganz junge Generation auch was voraus. Die sind kreativer in der Vorstellung, was nach dem Tod kommt. Ich merke so, bei vielen alten Menschen ist so, ja, dann bin ich tot und ne, dann haben wir muslimische Patienten, die kommen ins Paradies, aber wie das genau ist, kann man auch nicht sagen. Und ich finde jetzt so, bei den jungen Leuten höre ich immer mehr so Geschichten, wie die sich das Jenseits vorstellen und wie die mit ihrer Seele oder auf ihren Wolken irgendwo weiterleben. Und das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung, wenn Menschen mit einer Vorstellung für sich gehen können, dass sie wohin gehen, wo es besser ist, in eine bessere Welt, in ein besseres Leben nach dem Tod, raus aus dem Leid, aus der Krankheit. Und das finde ich für mich eine ganz schöne Sache. Und das ist, wenn man diese Menschen dann auch beim Sterben anschaut, die lächeln. Na, also du wirst das als Bestatterin ja auch kennen. Es gibt Menschen, die gucken ganz grimmig in ihrem Tod und andere Menschen, die haben sowas Befreites, so ein Lächeln im Gesicht, wo ich mir immer denke, wow, das muss ganz schön sein, wo die hingekommen sind. Und das ist für mich immer so die Vorstellung, wo ich denke, dass irgendwas nach dem Jetzt hier muss es eigentlich was Schönes geben. Weil die Menschen würden nicht so lächeln, wenn sie gehen, wenn da nichts Schönes kommen würde, ein Stück weit. Und das finde ich eigentlich eine ganz angenehme Vorstellung dabei.
Meine Enkelin ist jetzt 17 Jahre alt. Die weiß ja, was ihre Oma tut, ne? Das heißt, die war dann 4 und sitzt bei mir am helllichten Tag in der Küche und guckt mich an. Helllichten Tag? Wahrscheinlich habe ich Pfannkuchen gemacht, wie Omas das so machen, ne? Und ich sitze da mit ihr und dann knallt die mir eine Frage vor die Füße und die nehme ich sehr häufig in meine Begleitung mit rein. Die hat nämlich mit ihren 4 Jahren, sagt sie plötzlich zu mir, du sag mal Oma, was machst du eigentlich, wenn du tot bist? Was für eine wahnsinnig tolle Frage. Die ist großartig. Und ich habe eine lange Begleitung gemacht einer Frau, die ist, glaube ich, 4 Jahre palliativ versorgt worden, behandelt worden. Und die kam eines Tages an, da konnte sie noch zu mir kommen und hat irgendein Buch mitgebracht, waren so Bilder drin, keine Bilder drin, sollte man ausmalen und so weiter. Wie stellst du dir das hinter der Tür vor und so weiter? Und sie sitzt da und weint und hat gesagt, ich habe festgestellt, dass ich gar nicht für dieses Leben plane in diesem Buch, sondern fürs andere. Das heißt, sie hat die Tür aufgemacht. Und auf eine schöne Art und Weise die Tür aufgemacht, glaube ich. Und das, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, dass junge Menschen kreativer sind und da bin ich ja schon wieder bei meinem Lieblingsspruch, ne? Wir sind eine aufgeklärte, materialistische, atheistische Klugscheißergesellschaft. Und das macht uns ganz, ganz große Probleme, weil wir hören am letzten Atemzug zu denken. Und das ist die Grenze, da gehen wir nicht drüber weg. Und ich glaube, dass vielleicht Jüngere eher bereit sind, diese Tür aufzumachen. Das wäre wunderschön.
Ja, und wir müssen sie mitnehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben im Oktober den Welthospiztag und dann die Hamburger Hospizwoche. Und wir haben zum Beispiel für uns gedacht, wir wollen auch mal was ganz anderes versuchen und haben eingeladen, für einen Nachmittag kreativ für Familien mit Kindern zu sein und dass die Kinder sozusagen basteln können in einem Schuhkarton, wie sie sich ihren letzten Ort zum Sterben vorstellen. Was ist ein guter Ort, wo man sterben könnte, wo die Familien zusammen sozusagen kreativ sein sollen und sagen, okay, ich bastel, habe meinen Schuhkarton mit meinem Bastelmaterial und mal mir mal, wie könnte ich mir das vorstellen? Wo man dann auch mit ins Gespräch sicherlich kommt, wie kann Tod und Sterben aussehen? Bin super gespannt, ob wir Teilnehmer finden, ob wir mutige Menschen finden, die sagen, okay, das mache ich mit meinem Kind. Also ich werde auf alle Fälle mit meinem Sohn natürlich daran teilnehmen und auch Kollegen schon, die es gesagt haben. Aber es wäre ja auch schön, wenn wir einfach mal Menschen ansprechen können, die nicht in dem Bereich arbeiten, die mutig sind, auch zu sagen, ich gehe mit meinem Kind dahin und rede mit meinem Kind auch schon darüber. Weil ich glaube, da können wir ganz viel lernen, einfach offener darüber zu sprechen.
Man muss ja sagen, dass Kinder eher eine große Offenheit haben, ne? Und Kinder sterben, das wissen wir auch, sterben, haben eigentlich eine größere Leichtigkeit, wenn im Sterbeprozess selbst. Die haben eigentlich selber für sich gar keine Angst, weil sie da ja noch viel näher dran sind an dem, wo sie hergekommen sind und wo sie wieder hingehen, sondern sie machen sich häufig eher dann Sorgen um ihre Eltern, die damit nicht zurechtkommen. Und ich bin jetzt gar nicht so ein Freund davon, dass ich immer denke, dass wir den Kindern so viel beibringen, sondern wir können auch ganz viel lernen von den Kindern. Also ich zum Beispiel habe von meinen Kindern eigentlich unglaublich viel gelernt. Es ist mehr dann natürlich auch letztlich eine Bildungsfrage. Also wie sozialisiert man die Kinder? Also gewöhnt man ihnen sehr früh schon eine bestimmte Denkweise ab? Also dürfen sie gar nicht mehr träumen, sondern müssen sehr früh schon sehr nüchtern eben an dieser aufgeklärten atheistischen Klugscheißergesellschaft teilnehmen? Oder dürfen sie sozusagen eigentlich sich da noch ganz weit in dieser Weite halten, die sie eigentlich häufig schon mitbringen? Und in Bezug aufs Sterben ist es ja so, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn natürlich Menschen ganz schnell abgeholt werden und weggebracht werden und die Kinder eben ihre Großeltern, die da gehen, gar nicht mehr gesehen haben, dann ist es natürlich schlecht, dann lernen sie das nicht. Aber wenn eben so wie früher wurden Menschen aufgebahrt zu Hause und das ist ja mein Anliegen als Bestatterin, eben so viel aufzubahren, wie es eben sozusagen sich in die Familie einbetten lässt. Ne? Man kann ja einen Menschen wenigstens noch mal liebevoll verabschieden, aber bestenfalls eben sogar 1 bis 3 Tage aufbahren. Und da können auch Kinder wunderbar dran teilnehmen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und mich würde mal interessieren, bekommt ihr davon eigentlich auch was mit? Also weil ihr begleitet ja jede Menge Menschen zu Hause. Findet da so häufig so ein Abschied auch zu Hause dann statt?
Also das ist genau das, was wir versuchen. Das heißt, wir machen bei unserem Verstorbenen, wenn das gewünscht wird, und das bieten wir immer an, eine Postmortem-Versorgung. Das heißt, wir versuchen immer, die Patienten auch nochmal zu waschen, frisch zu machen, anzuziehen mit den Dingen, die sich die Angehörigen oder der Patient selber gewünscht hat. Und das versuchen wir immer mit den Angehörigen zusammen. Mhm. Also wir bieten wirklich aktiv an, möchten Sie Ihren Mann mit uns zusammen waschen? Ne, wir machen es auch alleine, wenn Sie es sich nicht wollen oder zutrauen. Aber es wird ganz häufig angenommen, dieser: Oh, wenn Sie dabei sind, mache ich das gerne. Und dann ziehen wir Sie schön an, machen den Raum nett, so wie die Leute das wünschen, mit einem Kerzchen vielleicht, Fenster auf. Mir ist immer ganz wichtig, dass das Fenster aufgeht, dass die Seele rausfliegen kann. Das ist so, habe ich in meiner Jugend, ich war bei meinem ersten Verstorbenen in einem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, gelernt von der Schwester, die mich da eingearbeitet hatte, gesagt, du musst immer, wenn jemand verstirbt, als erstes das Fenster aufmachen. Und das ist irgendwie so in mir geblieben und das haben ja auch ganz viele. Und wir versuchen dann auch tatsächlich, den Abschied mit zu gestalten und noch so eine Art Stütze zu sein. Gerade wenn Kinder oder so dabei sind, dass wir sagen, wir bleiben auch gern noch einen Augenblick, wenn sie glauben, dass sie das nicht alleine schaffen. Aber wir raten immer dazu, Kindern auch die Möglichkeit des Abschieds zu geben. Wir haben, vor einem halben Jahr hatte ich einen jungen 38-jährigen Patienten, selber Intensivkrankenpfleger, seine Frau auch Intensivschwester mit 2 Kindern. Und ich habe lange nicht mehr so einen tollen Umgang damit erlebt. Der ist verstorben, sie rief dann an über unser Notfalltelefon und ich bin dann auch mit unserer Ärztin, wir sind zusammen in diese Situation gefahren, weil wir beide wussten, es wird nicht einfach, es wird eine sehr schwere Situation, sehr emotional. Die Eltern von ihm waren dabei, Freunde, es war ein großer Pflegekreis, einige von diesen Pflegekräften kannten wir auch aus der Uniklinik noch. Also haben wir auch von Anfang an beschlossen, wir fahren zu zweit hin, weil wir das Gefühl für uns hatten, auch für uns eine Sicherheit zu geben. Und er ist dann in unserer Anwesenheit dort gestorben, auch in Anwesenheit seines 8-jährigen Sohnes und seiner 5-jährigen Tochter, die wirklich dabei waren. Und es hat sich so gut angefühlt. Das war so gut, auch für die Kinder hinterher. Wir sind dann, nachdem der Abschied genommen worden, sind wir in die Küche gegangen mit den Kindern, haben ihnen was zum Malen gegeben und sie sollten malen, wie sie sich gerade fühlen. Wir haben wunderschöne Bilder gemalt. Und das war so das, wo ich gesagt habe, wow, wenn das so immer laufen würde, wenn wir die Menschen dazu kriegen würden. Es war auch so ein, für mich Kindheit zurück, ein Stück weit, wie das lief. Und ich glaube, da müssen wir die Menschen wieder hinkriegen. Wir haben jetzt oft Situationen, wo gesagt wird, ich möchte nicht, dass das Kind die Krankheit erlebt, von der eigenen Mutter, ne, oder Vater, wo ich sage, das ist so verkehrt. Sie müssen ja auch sehen, wie es schlechter wird, um das Sterben nachher verstehen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, den unsere Gesellschaft machen muss, dass wir selber den Mut haben, weil du sagtest das vorhin ja auch, die Kinder sind offen dafür. Die Kinder nehmen das an, ein Stück weit. Wir wollen die Kinder versuchen zu beschützen. Und ich glaube, das ist der größte Humbug, den wir gerade machen, dass wir versuchen, sie da rauszunehmen. Sie müssen dabei sein und müssen das miterleben dürfen.
Mhm. Nur dann nehmen wir sie ernst.
Ja. Ne? Und dann zeigen wir auch, dass wir damit umgehen können.
Ja.
Ne? Und das ist unser großes Thema. Wollen wir damit umgehen? Ne? Wir wollen ja am liebsten die Tür zumachen und Tod und Sterben draußen lassen. Das gehört aber zu uns und wir können keine Tür zumachen. Der Tod und das Sterben kommt auch unter der Tür durch, durch Fensterritze oder sonstiges. Es wird uns alle, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, uns alle irgendwann erwischen. Auch in unserer Familie, in unserem Freundeskreis. Und ich glaube, es ist sinniger, offen damit umzugehen und ihm von Angesicht zu begegnen, als den in so eine Nische zu sperren. Und das haben wir jahrelang gemacht. Das ist ja unser großer Fehler, warum wir die Menschen haben, die alle im Krankenhaus und im Pflegeheim sterben. Weil wir den Tod nicht mehr zu Hause haben wollten. Wir haben ihn ja ausgesperrt in die Institution.
Und dein palliativer Pflegedienst, den du aufgebaut hast, ist ja im Grunde genommen schon auch ein Stückchen Ergebnis, wenn du 118 MitarbeiterInnen hast, dann ist das ja im Grunde genommen auch eine Aussage einer Gesellschaft, die sagt, hier, ich will was. Ist doch schön.
Und es werden immer mehr Patienten. Wir haben jetzt im Jahr um die 1600 Menschen, die wir in der Häuslichkeit versorgen und die Chance haben. Nicht alle von denen schaffen wir es auch zu Hause zu halten. Es wird auch immer Menschen geben, da klappt das nicht gut. Die müssen vielleicht ins Hospiz oder auf eine Palliativstation. Und das ist dann auch okay, wenn es dann nicht mehr geht. Da muss man dann auch die Grenzen erkennen oder Menschen, die alleine leben und in einer ganz schlimmen Situation sind. Aber ich glaube, wir kriegen einen Großteil der Menschen, die wir haben, also weit über 70%, die wir auch versorgen, bleiben in der Häuslichkeit, dürfen dort sterben. Und das ist ja schon ein Erfolg. Ich sage immer, jeder, der zu Hause sterben kann, ist das Ergebnis von dem, was wir tun, und ein Erfolg, das Sterben wieder ein Stück nach Hause zu bringen.
Ja, super. Das ist richtig schön. Ich finde deine Formulierung auch ganz toll, das Sterben nach Hause bringen. Das habe ich jetzt, weil ich das ja auch tue, habe ich aber so noch nie formuliert gehört oder auch selber für mich formuliert. Das ist richtig schön. Und du sagst aber auch richtig, dass eben ein kleiner Teil, das sind dann wohl diese 30%, das eben dann nicht schafft zu Hause. Und das liegt zum einen, tatsächlich habe ich schon mal zwei Menschen bestattet, die zunächst bei euch gepflegt wurden. Das weiß ich noch, dass das Goldbach war, und die dann aber im Hospiz verstorben sind. Weil wenn Menschen natürlich sehr alleine sind, ne, und nicht das entsprechende soziale Umfeld haben oder auch nicht ein Netzwerk rechtzeitig gebildet wurde, um sozusagen die Sicherheit auch zu schaffen, dass das zu Hause möglich ist, dann finde ich das vollkommen verständlich, ins Hospiz zu gehen sowieso, weil das einfach ja auch besonders schön ist, dort für viele Menschen noch sich sicher zu fühlen.
Wenn du die passende Krankheit hast, ja.
Genau, das hat ja damit auch noch ein Stück weit zu tun, ganz klar, ja.
Ja, aber wir werden es auch, glaube ich, nicht schaffen, alle immer zu Hause zu halten. Es gibt einfach Situationen, die sind, glaube ich, auch für Angehörige schwer aushaltbar. Ne, wenn wir so über offene Tumore, zum Beispiel durchgebrochene Tumore sprechen, wo dann viel Blut, absolut, auch Geruch zu Hause ist. Da gibt's natürlich immer Situationen, wo man sagen muss, bis hierher, und alles andere wäre jetzt für alle nicht mehr gut. Und dafür gibt es die Hospize, die dann wirklich einen hervorragenden Job machen, um das weiterzuleiten. Und manchmal ist natürlich auch die Situation, dass Menschen sich im Sterben ja verändern, ne? Wenn wir über zum Beispiel Hirntumore sprechen, Metastasen im Kopf, wo Menschen ja auch wirklich böse werden können und Weglauftendenzen haben, Gefährdungspotenzial, wo Angehörige auch irgendwann ihre Grenze ziehen müssen. Das werden immer Menschen sein, die wir in Institution bringen. Und ich glaube, da sind wir schon deutlich weiter mit Hospizen und Palliativstationen, dass diese Menschen nicht in der Notaufnahme oder auf einer Krankenstation möglichst noch, es gab zu meiner Anfangszeit Zeiten, da haben wir Sterbende ins Badezimmer geschoben. Ne, 3-Bettzimmer, 4-Bettzimmer, das sollten die anderen nicht mitkriegen. Dann hat man den Sterbenden genommen und in das große Bad neben die Badewanne gestellt. Wenn ich da heute dran zurückdenke, ich finde das so furchtbar und das bricht mir so das Herz heute, was wir früher gemacht haben, weil wir auch gar nicht darüber so geredet haben, es nicht wussten, es normal war, und wir wollten ja die anderen im Zimmer schützen und es gab ja gar keine Möglichkeit. Also früher waren 4-Bettzimmer, 3-Bettzimmer vollkommen normal. Das haben Menschen nicht verdient, so zu sterben in so einem gekachelten Raum mit einer Badewanne nebenher und so. Und ich glaube, da sind wir deutlich besser geworden. In den meisten Fällen, das gibt's immer noch. Es gibt immer noch, wo Menschen auf dem Flur in der Notaufnahme über Neonlicht stehen und da sterben. Aber ich glaube, dass wir einen Großteil der Mitarbeitenden auch im medizinischen Bereich kapiert haben, dass man so mit Menschen am Lebensende nicht umgeht. Und da sind wir, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter.
Ja, doch, finde ich es ein bisschen schade, dass ich es immer wieder erlebe, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Verstorbene nochmal, in Hamburg sind offiziell ja 36 Stunden erlaubt, dass man den Verstorbenen noch noch sozusagen in Ruhe, sage ich jetzt mal, aus seinem Körper ausziehen lassen darf, auch wenn das Herz schon steht, dass es häufig gar keinen Raum mehr dafür gibt. Trotzdem nicht. Ne? Das ist zwar nicht mehr das Badezimmer, wo man direkt zum Sterben reingeschoben wird, aber das ist also weder im Krankenhaus, gibt es das überhaupt gar nicht mehr, aber auch in vielen Heimen häufig nicht mehr, dass man nochmal einen extra Raum hat. Ne? Und das finde ich tatsächlich schade, dass man...
Ich war mal in Rinteln. Da war ein unglaublich aktiver, toller Hospizverein. Und da war eine Frau aus dem Vorstand, die hat im Krankenhaus gearbeitet. Und die hat dafür gesorgt, dass es einen Abschiedsraum gibt. Einen richtigen Abschiedsraum, Aufbahrung, Abschiedsraum und so weiter. Und dann war ich, habe da irgendeinen Vortrag gehalten. Und dann sagt sie, der wird aber nicht angenommen, dieser Raum. Der wird nicht angenommen, weil die Mitarbeitenden an dem Krankenhaus so viel Angst vorm Thema haben, dass sie niemandem sagen, dass es so einen Raum gibt.
Ne? Aber das ist schlimm.
Total.
Also wenn wir selbst, die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, wenn ich in die Pflege gehe oder Medizin studiere, weiß ich, ich rette nicht nur. Das weiß ich vom ersten Tag an, dass das Sterben eigentlich dazugehört und zu den Jobs im Gesundheitswesen. Und dann diese Unfähigkeit, das selbst zu thematisieren und Menschen dann beizustehen, weil das, finde ich, ist ja auch unser Job. Das ist auch mein Job in der Chirurgie, in der Augenklinik, wenn da irgendwas passiert und jemand stirbt, dass ich die Angehörigen stütze, dass ich mich um sie kümmere, ihnen sage, wie es weitergeht und so. Und wenn ich selbst gar nicht in der Lage bin, darüber zu reden oder das zu reflektieren, dann haben wir ein Problem im Gesundheitswesen.
Haben wir auf jeden Fall.
Das haben wir ja sowieso schon, indem wir ja feststellen müssen, dass Krankenhäuser heute betriebswirtschaftliche Unternehmen sind und dadurch natürlich auch die Mitarbeiter nicht mehr in der Form menschlich wirklich darauf vorbereitet werden, womit haben sie es eigentlich zu tun, ne? Sondern es geht mehr darum, das Geld wann.
Aber ich glaube, dass das nicht nur mit dem Geld zusammenhängt. Ich glaube, das war früher, also ich habe bei in städtischen und staatlichen Krankenhäusern gearbeitet. Auch da war das ein Thema. Man hatte einige, die waren da sehr offen. Also zuletzt auf der Intensivstation, wo ich war, da waren wir so zwei Lager. Das war ganz schlimm, fand ich. Auch wenn nachts jemand sich akut verschlechterte und im Sterben lag. Und wir haben dann Angehörige angerufen und die dürfen kommen. Sozusagen in meiner Nacht, wo ich Nachtdienst hatte, durften sie kommen. In der nächsten Nacht, sag ich mal, hatte Schwester Lisa Nachtdienst.
Und die hat gesagt,
ich will keine Angehörigen, die stören mich dabei. Ja. Dann muss ich mit denen reden, dann muss ich die begleiten im Zweifel noch. Ne, das gab's auch schon zu meiner Zeit.
Klar.
Es gibt einfach, das sind die Charakteren. Aber ich glaube, das ist das, was ja auch, was ich vorhin meinte. Man muss Menschen lieben und mögen und man muss wirklich Lust zu dem haben, was man tut. Und da gehört es gerade beim Sterben dazu, da muss ich nochmal menschlicher sein. Und ich muss natürlich auch aushalten können. Ich muss manchmal aushalten können, dass ich nichts machen kann mit meinen Händen. Wir sind ja alle so Handwerker, auch in der Pflege. Wir wollen gern was machen. Aber einfach manchmal nur da sitzen und aushalten, was da vielleicht ist. Manchmal auch die Stille. Mhm. Einfach nur die Stille. Ich habe Situationen gehabt, wo ich mit einer Familie da stand und wir eine Stunde alle gar nichts gesagt haben. Mhm. Und ich auch mich nicht getraut habe, was zu sagen und zu sagen, so ich gehe jetzt raus oder so, weil das passte in dem Augenblick so gut, dass ich einfach mit stehen geblieben bin und mit still war. Und das ist schwer auszuhalten. Und man denkt sich natürlich, oh Gott, draußen ist ganz viel los und eigentlich muss ich das noch machen und jenes machen. Aber das gibt den Menschen so viel. Und wenn man dann hinterher umarmt wird und sagt, danke, dass sie da waren und dass sie einfach nur da waren, das ist so viel wert. Und ich glaube, das müssen wir ein Stück weit wieder lernen. Und ich glaube, da haben viele Angst vor, auch in unserem Job.
Ich möchte eigentlich noch mal einen ganz großen Bogen machen zu was ganz anderem hin. Also wir sind ja nun auch dabei gewesen, Veränderung der Gesellschaft, dass so Strukturen sich verändern, eine Offenheit sich verändert und so weiter. Und ich habe dich ja in einem ganz anderen Zusammenhang das erste Mal erlebt. Und das war eine Fortbildungsveranstaltung von der Uni Halle über den assistierten Suizid. Und das ist natürlich eine Thematik, die auch immer mehr wird, ne? Also ich habe jetzt 4, 5 Gespräche in den letzten Monaten gehabt von Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen. Wie ist da deine Erfahrung?
Also es ist Thema seit 2020 natürlich, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der assistierte Suizid keine Straftat mehr bedeutet, auch für die Menschen, die begleiten, ist es natürlich auch für uns ein Thema geworden. Vielmehr mit den Anfragen und auch mit Patienten, die uns damit konfrontieren und sagen, ich bin Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, bei Dignitas oder einem anderen Sterbehilfeverein und ich plane, meinen Todeszeitpunkt selber festzustellen. Wir haben am Anfang war erstmal natürlich so, oh Gott, ne, wie gehen wir damit um? Ist das eine blöd, ja, hört sich jetzt blöd an, eine Konkurrenz für uns? Ne, was können wir machen und überlegen? Und wir haben einen langen Prozess hier bei uns im Team gehabt und haben uns wirklich als Team nachher zusammengesetzt und haben diskutiert, wie gehen wir damit um? Wie wollen wir als Palliativdienst dazu reagieren, wenn Patienten diese Thematik haben? Und für uns ist es eine ganz klare Situation, dass wir es respektieren, dass wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich respektieren, aber auch das Urteil damit verbunden, dass jeder Mensch selbst über seinen Körper entscheiden darf. Genauso wie wir dafür sind, dass Menschen eine Patientenverfügung haben und sagt, ich will nicht wiederbelebt werden oder will dies nicht, haben wir auch gesagt, akzeptieren wir in dem Augenblick, wenn Menschen den assistierten Suizid wählen. Wir begleiten die auch, wir versorgen sie bis zum Tag des Suizids. Wir sagen aber für uns auch, wir bieten die Suizidhilfe nicht an. Aktiv da haben wir für uns eine Grenze gezogen, weil wir sagen, wir haben die Palliation, zu dem wir auch in unserem Job Suizidprävention mitzählen, indem wir auflegen, auf welche Möglichkeiten es gibt, ein gutes Sterben zu haben, leidfreies Sterben so gut wie möglich. Aber wir belehren auch nicht. Und das war uns ein ganz wichtiger Faktor. Wenn uns jemand sagt, ich habe am 16. September meinen Termin, da kommt der Sterbehilfeverein, dann fangen wir auch nicht an und sagen, wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen? Dann ist das in Ordnung. Wenn wir vorher gefragt werden, welche Beratung Sie haben möchten und so, erklären wir auf, welche Möglichkeiten es gibt. Aber wir respektieren und akzeptieren das. Jetzt in diesem Jahr haben wir 5 Begleitungen schon gehabt, die den assistierten Suizid gewählt haben. Und wir haben einen so einen Fall gehabt, den erzähle ich immer gerne, auch auf meinen Fortbildungen. Es war eine Patientin mit einer schweren COPD, also mit einer schweren Lungenerkrankung, die wirklich lange gewartet hat, auch nochmal einen letzten Krankenhausaufenthalt und danach sich entschlossen hat, den assistierten Suizid zu wählen. Wir haben sie bis zum Tag begleitet, auch mit einer Infusionspumpe mit Morphin, die sie immer nehmen konnte, wenn sie ihre schwere Luftnot hatte. War eine alleinstehende Dame, die hatte ein paar sehr gute Freundinnen. Mit denen war das alles abgeklärt und sie sagte auch von Anfang an uns offen, was sie vorhat. Und wir haben 3 Tage später von ihr eine E-Mail bekommen, nach dem Tag X, nach ihrem Tod. Sie hat das so eingestellt, dass diese E-Mail 3 Tage später an uns und an alle Nachbarn ging, wo sie sich bei allen bedankt hat, dass wir das so mitgegangen sind, mitgetragen haben, sie auch so unterstützt haben und dass es für sie jetzt einfach ein besseres Leben ist. Sie schrieb so schön, für mich war das Atmen wie durch einen Strohhalm nur noch. Dass sie nur noch das Gefühl hatte, ne, müssen wir uns alle mal vorstellen, wir würden nur 24 Stunden das Gefühl haben, wir können atmen, als ob wir einen Strohhalm davor haben. Und sie sagte, das Leid ist ihr jetzt genommen und wir sollen alle nicht traurig sein. Hat ihr Nachbarn eine gute neue Nachbarin gewünscht, dass sie jemanden finden. Und ich fand das so beeindruckend. Ich habe mit ihrer besten Freundin 2 Tage nach dem Tod auch noch gesprochen. Die sagte, es war so schön. Es war eine so angenehme Atmosphäre und es war so ein ruhiges und sanftes Sterben. Und ich glaube, dass das für einige Menschen gut sein kann. Mhm. Und eine Alternative zu den Möglichkeiten, die wir bieten können. Wir können in der Palliativversorgung nicht jeden gut versorgen. Es gibt einfach auch, wir sind gut, aber es gibt gewisse Dinge, die können wir nicht ändern. Manchmal ist die Luftnot so schwer, dass man sie ein bisschen lindern kann, aber nie dieses gesamte Gefühl wegnehmen kann. Und ich glaube, dass diese Menschen auch das Recht haben, zu entscheiden, wann der Zeitpunkt für sie sein soll. Und ich sehe es als unsere Aufgabe an, sie auch bis zu diesem Tag zu unterstützen und zu begleiten. Wir haben aber andersrum auch im Team für jeden Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich aus so einer Versorgung rauszuziehen. Wir haben katholische Mitarbeiter, wir haben muslimische Mitarbeiter, die auch sagen, für sie ist es schwer, einen Suizid zu ertragen. Und dann sagen wir ganz klar im Team, müssen diese Kollegen auch dort nicht mehr hin. Und dafür sind wir ein buntes, total gemischtes, offenes Team, dass jeder sich die Situation auch ein Stück weit aussuchen kann. Und wenn das möglich ist, dann versuchen wir das auch hinzukriegen. Und damit fahren wir jetzt richtig gut. Und für uns ist, wenn jemand uns jetzt sagt, er hat am 16. September seinen Termin zum assistierten Suizid, regt uns das nicht mehr auf. Wir sind, das ist so eine Routine geworden und das ist okay. Und das fühlt sich jetzt auch gut an, so dass wir diese Aufregung weg haben. Aber ich war jetzt gerade letztes Wochenende in Berlin bei der Konferenz onkologischer Krankenpflege auf dem Jahreskongress und habe einen Vortrag darüber gehalten und war etwas erschrocken. Da waren nur onkologisch Pflegende, die also sich mit schwerstkranken Menschen auskennen. Die Hälfte dieser Kollegen dort wusste nicht mal, dass der assistierte Suizid legal ist in Deutschland.
Oh ja, was?
Ja, die haben immer noch gesagt, die Menschen müssen in die Schweiz. Also,
ne, und das ist ja erstaunlich.
Genau, und also die hatten gar keine Vorstellung, wie das auch läuft, dass das heute auch tatsächlich über Infusionen läuft, IV, dass es ein kurzer, schmerzloser Tod ist. Die dachten noch, die müssen alle 30 Tabletten schlucken, eine Überdosis an Benzodiazepam oder so. Und von daher auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir darüber reden.
Total.
Dass wir Stellung dazu beziehen und dass wir auch sagen, das ist okay. Ne, wir haben ja gerade große Diskussionen, auch zwischen katholischer Kirche, evangelischer Kirche. Wie gehen die Einrichtungen damit um? Und ich finde, wir müssen ganz, also ich habe das letzte Woche wieder gesehen, wir müssen ganz viel Aufklärung machen. Dass auch gerade im Gesundheitswesen die Klarheit besteht und ich im Sterbenden nicht sage, du musst jetzt nach Zürich fahren, um dann Suizid zu machen. Du kannst das auch verdammterweise zu Hause machen, ne? Und du darfst es auch in der Pflegeeinrichtung theoretisch machen. Das ist deine Wohnung da. Wir haben ja auch immer noch Pflegeheime, die sagen, bei uns darf das auf gar keinen Fall passieren, ne? Was ich ein Unding finde. Das ist denen ihre Wohnung, sie zahlen dafür. Menschen müssen das Recht haben, über ihren Tod zu bestimmen. So hat es das Bundesverfassungsgericht gesagt und das ist unsere höchste Instanz, finde ich. Wer bin ich, dass ich mich dagegen stellen würde?
Naja, zumal es eben halt so ist, dass die andere Seite, das hast du ja vorhin auch gesagt, auf der Intensivstation alles dafür tut, dass mir die Tür zubleibt. Und ich mich nicht rauskomme. Ne? Auf Deubel komm raus, komme ich nicht raus. Und das ist die andere Seite. Wer mir das so schwer macht, muss mir auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit geben, dass ich eine Lösung finden kann.
Aber auch da denke ich, also ich mache gerade eine Weiterbildung zum ACP-Berater, Advanced Care Planning, wo es darum geht, eine vorausschauende Lebensplanung für das Ende zu haben. Also sprich, vernünftig Patientenverfügung erstellen zu können. Und dafür gibt es bei diesem ACP-Gesprächsbegleiter, die das sozusagen mit einem machen können. Wenn ich mir anschaue, wie wenig Menschen in unserem Land eine Patientenverfügung haben,
ja,
ne, und dann plötzlich da stehen, das haben wir selbst, wir nehmen schwerstkranke Menschen auf und fragen, wie denken Sie eigentlich über den Tod? Wo würden Sie gern sterben? Und dann gucken die uns an, ach, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht, wo ich dann denke, na schönen Dank, Sie haben erst seit 10 Jahren eine Krebserkrankung. Wäre mal gut gewesen, ne, mit dem Partner, mit der Partnerin drüber zu reden. Das tun wir nicht, auch das schieben wir ja selbst in unseren Beziehungen weg. Und ich habe, seit ich 21 bin, eine Patientenverfügung, wo ganz klar ist für mich, was möchte ich nicht. Dafür habe ich einfach auch viel gesehen, was in der Medizin geht. Und ich glaube, dass wir dieses Thema gerade eine vorausschauende Planung für unser Lebensende sollte jeder von uns haben, egal in welcher Situation er ist. Und da kann ich nur hoffen, dass dieses Thema ACP, das kommt ja aus dem amerikanischen und skandinavischen Bereich, da ist es sehr verbreitet, dass wir es lernen, in Deutschland auch alle frühzeitig unseren Willen darzulegen, weil dann passiert mir das auch auf einer Intensiv nicht, dann dürfen die das gar nicht, wenn ich das regle. Aber wir regeln es ja nicht. Das ist unser Problem.
Das wird ja auch noch häufig drüber weggesetzt, ne? Das kommt ja auch noch oben drauf.
Genau,
ne?
Da muss man dann den Arzt in den Hintern treten und sagen, hey, Patientenverfügung, und immer wieder klar machen, wenn man zuwiderhandelt gegen einer Patientenverfügung, ist das eine Körperverletzung, auch vom Arzt. Wenn ich jemanden wiederbelebe, der das nicht wollen würde, mache ich mich strafbar eigentlich, ne?
Ich habe mal Unterrichtsräume in Duisburg gehabt. Das war in einer Alten- und Pflegeeinrichtung. Sehr schönen großen Raum. Und habe abends einen Vortrag gehalten und habe ein Plakat aufgehängt zum Thema Sterbeamme. Und dann kam eine sehr freundliche Frau mit dem Rollator vorbei. Hat gesagt, oh, was ist denn hier? Ich habe gesagt, ja, ich halte einen Vortrag jetzt gleich. Und ja, wozu denn? Ich habe gesagt, zum Thema Sterbeamme. Och, sagt sie, das brauchen wir ja nicht. Und es war dann gesprochen, denn nicht. Und das kennzeichnet das ja so. Ne? Ich habe mir vor ein paar Jahren den Arm gebrochen. Da war neben mir eine Bettnachbarin. Ich bin im Krankenhaus. 86. Und dann kommt eine Krankenschwester rein und sagt, haben Sie Patientenverfügung? Ich sage, ja, klar und so. Und dann sagt sie das zu der Frau und sagt, nein, sowas brauche ich nicht.
Und tatsächlich glaube ich, das ist neben der Patientenverfügung wahnsinnig wichtig, eine spirituelle Verfügung gibt, ja, die nämlich, also bildungsmäßig, noch viel mehr dieses ganze Feld sozusagen bearbeiten kann. Ne? Also was hat mir im Leben eigentlich die Kraft gegeben? Was habe ich für Vorstellungen, was mir die Kraft geben könnte, dieses sozusagen ja noch unbekannte Feld zu beschreiten? Aber nämlich das Sterben, was kommt danach? Was? Also all diese, ne, das ist ein riesengroßes Feld, was man da bearbeiten kann.
Aber so ein bisschen in die Richtung geht ACP.
Das habe ich mir eben gedacht.
Genau, also ACP fragt auch, also die Einstiegsfrage ist, warum lebst du gerne?
Genau.
Also was hält dich am Leben und was würde für dich ein Punkt sein, wo das Leben für dich nicht mehr lebenswert ist? Und das, was ich so schön finde, gerade für uns, dass es zum Ende da auch hingeht, wie stellst du dir dein Sterben vor? Ne? Was magst du gerne? Wie möchtest du behandelt werden von dem Pflegepersonal? Welche Musik möchtest du hören? Das habe ich ja in keiner Patientenverfügung. Ich kriege einen Patienten und soll dem ein schönes Sterben bereiten, ohne dass ich eigentlich weiß, was er wollen würde. Und das ist bei ACP, es geht noch nicht ganz so, glaube ich, in die Richtung, wo du willst, aber es ist ein Anfang, dass wir uns schon mal Gedanken machen und eigentlich fragen, warum lebst du gerne? Warum würdest du auch vielleicht ungerne sterben? Ne? Und da ist eine Frage bei, die fragt, was würdest du heute tun, wenn du weißt, dass du morgen nicht mehr aufwachst und tot bist?
Hm. Das ist natürlich die Situation, ich nenne das immer so, dass wenn jemand krank wird, älter wird oder kränker oder kranker wird, die kommen um ihre Bilanzierung nicht drumherum. Es sei denn, dass sie mit Drogen auf irgendeine Art und Weise vollgeknallt sind bis unter die Hutschnur. Und dann sind die damit konfrontiert, die sind mit sich selber konfrontiert. Und die brauchen eine Unterstützung zum Bilanzieren. Und das ist natürlich das, was du da sagst. Ich habe da ein Programm entwickelt, das nenne ich die Lebensart. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei 160 Fragen angelangt. Für diejenigen. Und das ist dann etwas, das gibt ja eine große Unterstützung, weil eine normale Patientenverfügung, das ist das technische Vorgehen, finde ich, oder?
Diese normalen, die meisten sind ja zum Ankreuzen, nur die lege ich mir hin und mache bum, bum, bum und ich mache mir null Gedanken über das, was kommt. Und das ist ja auch das Schlimme für die Behandler, dann man sieht so eine Patientenverfügung, die eigentlich nichts aussagt, das ist ein bisschen wie Multiple-Choice-Fragen.
Ja.
Wo man sich nicht sicher ist, hat der sich wirklich einen Kopf gemacht. Und das ist ja das, was mich jetzt so an diesem ACP, Advanced Care Planning, gereizt hat, warum ich jetzt auch meine Mitarbeiterschule, wir schulen jetzt insgesamt fast 20 Mitarbeiter in dem Bereich, weil ich einfach wichtig finde, vor dem Tod, und wir möchten damit ja eigentlich Menschen schon erreichen, die noch gar nicht wissen, dass sie krank sind, sondern die schon mal vorzubereiten über das Sterben und wie ein gutes Sterben aussehen kann, auch schon mal nachzudenken. Und das kann man mit ACP gut erreichen, weil es auch reflektiert, es sind zwei Gespräche, es folgt also nochmal auf das erste Gespräch ein zweites. Das heißt, die Menschen müssen auch in der Zwischenzeit nochmal über diverse Dinge nachdenken und man hat gar keine andere Wahl, als auch darüber zu sprechen. Das ist ja auch ein Gespräch, die wird im Gespräch erstellt, diese Verfügung sozusagen. Das heißt, ich kann nicht selber mich da hinsetzen und ankreuzen. Das war auch meine erste Verfügung, die ich hatte, aus dem Internet raus und kreuz an und gut ist. Sondern ich muss wirklich auch Sätze sagen,
Absolut. Was
ich darüber denke. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt. Und mich würde so freuen, wenn das so ein System wäre, was sich in Deutschland irgendwann etabliert, dass wir Menschen hinkriegen, überhaupt über eine Versorgungsplanung für ihr Lebensende nachzudenken. Weil das tun 90% der Deutschen nicht. Und da müssen wir hin.
Vom Umgang Absolut. Mit dem eigenen Sterben muss das eigentlich heißen. Also, dass wir mit unserem eigenen Sterben eben nicht nur im Gerätebereich schon umgehen, wo wir schon im Krankenhaus sind und die Patientenverfügung sozusagen greift, sondern eigentlich schon im Vorfeld. Also, wie stelle ich mir mein eigenes Sterben eigentlich vor? Weil ich stelle fest, dass die meisten Menschen viel mehr wissen, was sie nicht wollen. Also man hört immer ganz viel, ich möchte kein Pflegefall werden. Und der Geist hört aber die ganze Zeit Pflegefall, 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 weil eine Verneinung, das, was tatsächlich uns ja widerfährt, das, was wir denken, widerfährt uns ja häufig auch. Und wenn ich natürlich positiv mich damit beschäftige und wirklich dahin gucke, ja, wie möchte ich denn im besten Falle, wie stelle ich mir das denn vor? Ne? Wo soll das sein? Wie soll das eigentlich sein? Und wann soll das sein? Also ganz konkret. Es gibt ja auch Kurse zur Sterbevorbereitung und da bearbeiten wir eben diese Dinge. Ich würde noch mal gerne eine ganz andere Frage stellen und zwar ganz basal. Mir ist noch nicht ganz klar, ihr seid ein Palliativpflegeteam, das heißt, ihr pflegt auch oder ihr versorgt palliativ? Weil es gibt ja ganz viele Palliativteams, die wirklich reine Palliativversorgung machen. Wie ist es bei euch? Und was für Voraussetzungen braucht man eigentlich, um von Goldbach versorgt zu werden?
Also, wir pflegen auch Palliativpatienten. Das ist sozusagen das Besondere, was wir haben. Also, wir sind tatsächlich spezialisiert auf den Palliativbereich. Mhm. Aber, und das grenzt uns, glaube ich, auch ein bisschen von anderen Palliativteams ab. Bei uns kann man alles in einer Hand behalten. Das heißt, wir fangen an, am Anfang mit der hauswirtschaftlichen Unterstützung vielleicht, die Menschen brauchen, die schwer krank sind. Wir haben Hauswirtschafter bei uns im Team. Wir haben die grundpflegerische Versorgung, die wir bieten können. Also das helfe beim Duschen, beim Baden, beim Anziehen, beim Essen, beim Eincremen, die Inkontinenzversorgung. Und dann kommt, was wir haben, auch das spezialisierte Palliativteam dazu, wo wir dann auch Ärzte in der Kooperation haben, Psychologen, Sozialarbeiter. Wir arbeiten da eng mit dem ambulanten Hospizdienst, mit dem Ehrenamt zusammen. Und das ist dann der Bereich, wo die ganze medizinische Versorgung sozusagen auch kommt. Die Schmerzeinstellung bei Luftnot, vielleicht eine terminale Sedierung, die Wundversorgung. Das heißt, wir haben erstmal, wir sind ein spezialisiertes Team, was sich um Palliativpatienten kümmert, aber von A bis Z ein Stück weit. Das ist unser Anspruch. Da wollten wir uns ein bisschen abgrenzen von anderen, die sagen, ich mache nur die Palliativversorgung. Wir haben gesagt, es ist für den Menschen ja auch schön, wenn er alles in einer Hand hat und nicht hier einen Pflegedienst, da einen Pumpendienst, da das SAPV-Team, dann kommt noch der Physiotherapeut und. Sondern wir haben versucht, das so hinzukriegen, dass wir eigentlich alles aus einer Hand bieten können, ein Stück weit. Das gelingt uns auch ganz gut. Und was sind die Voraussetzungen? Also die Voraussetzungen, um zu uns zu kommen, sind, dass du eine Diagnose haben musst, die deine Lebenszeit limitiert, verkürzt. Ob das Tage, Wochen oder Monate ist, ich finde das immer sehr schwer zu sagen. Aber du brauchst eine gewisse Hilfebedürftigkeit natürlich und eine Symptomatik. Das heißt, du hast Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, große Ängste, Panikattacken. Was oft ja bei Sterbenden natürlich auch ist, dass immer eine Angst auch dabei ist, was kommt da, die Luftnot ist dabei, Wundversorgungen, das sind so die Voraussetzungen. Wenn du das hast und dort eine Unterstützung und Hilfe brauchst, dann bist du bei uns richtig.
Und brauche ich dazu eine ärztliche Verordnung?
Genau, du brauchst für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, aber auch für die allgemeine Palliativversorgung brauchst du eine Verordnung vom Arzt, von einem Haus- oder Facharzt, der dir dann eine sogenannte SAPV- oder AAPV-Verordnung ausstellt, was die meisten Ärzte aber machen, weil sie genau wissen auch mittlerweile, es war auch ein langer Schritt, die Ärzte da alle hinzukriegen, dass das Sterben zu Hause eigentlich eine der besten Möglichkeiten für die Menschen ist, die es gibt. Ja, und in der Regel übernimmt auch, das finde ich nochmal wichtig, also gerade bei der Palliativversorgung zu 100%, die Krankenkasse, die Kosten, die ist also kostenlos, die spezialisierte Versorgung, die Grundpflege, dann wieder das Waschen und so kann wieder mit einer Zuzahlung verbunden sein, aber die Palliativversorgung an sich ist zu 100% kostenfrei bei gesetzlich Versicherten.
Das heißt aber, der ganz, sage ich jetzt mal, normale Alterstod fällt nicht unter diese Voraussetzung, erfüllt die Voraussetzung
nicht. Nicht für die spezialisierte Form, der kann durchaus für die allgemeine Palliativversorgung mit da reinkommen.
70 das reicht geht? Nicht.
Bitte?
70 reicht nicht.
70 alleine reicht nicht, nee, 70 und krank.
Aber das finde ich jetzt wichtig tatsächlich. Was heißt das? Der kann doch in die allgemeine, weil wenn er jetzt, wenn jetzt kein Symptom vorliegt, also wenn keine Erkrankung vorliegt, sondern der Mensch eigentlich gesund sozusagen, aber jetzt im Alter von 96 doch langsam schwach wird und vielleicht bettlägerig oder so, dann erfüllt er doch eigentlich die Voraussetzung gar nicht.
Für oder? Die spezialisierte Form nicht. Aber wir haben ja die allgemeine Palliativversorgung. Das heißt, ja, allgemein heißt sich ja, um die Allgemeinheit zu kümmern auch ein Stück weit. Und
da gibt es einen Unterschied.
Genau. Okay. Es sterben ja weitaus mehr Menschen in normalen Fällen, als die eine spezialisierte Versorgung eigentlich brauchen. Das heißt, auch Frau Müller mit 95 vielleicht, die nicht mehr essen und trinken kann, hat natürlich auch in der Sterbephase einen gewissen Hilfebedarf. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit zu beraten, zu schulen, auch mit normalen Pflegediensten zusammenzuarbeiten und nochmal auf die speziellen Bedürfnisse in der Sterbephase hinzugehen. Also dieses Thema zum Beispiel Lagerung, entlastende Lagerung bei luftnötigen Patienten oder Schmerzen, weil beim Sterben, jeder hat ja doch irgendetwas. Also die wenigsten liegen ja einfach nur und sterben ganz ruhig vor sich hin. Es gibt ja schon immer irgendwas, auch wenn es Ängste oder so sind, dass man da einfach berät, wie man in den Situationen mit umgeht, wie mache ich eine gute Mundpflege bei jemandem, der stirbt. Ne? Da gehört wieder die Biografiearbeit ein Stück zu, dass ich auch weiß, was mochte er gerne, dass man sich da kümmern kann. Aber richtig, du hast schon so ein bisschen recht mit dem, eigentlich sind wir für die schweren Fälle, für die Menschen, die wirklich ein großes Leid haben, dafür sind wir spezialisiert, dafür haben wir auch das Fachpersonal, die besonders ausgebildet sind, um mit den schwersten der Fällen umgehen zu können, ein Stück weit. Ne, bei der normalen Sterbeprozess gehen wir alle ein Stück davon aus, dass die normale Pflege, also Grundpflegedienste und Pflegeheime, eigentlich, sage ich mal so mit Gänsefüßchen, damit gut umgehen sollten.
Ja.
Und ich möchte noch mal einfach auch darauf zurückkommen, wir haben ja ganz eingangs gesagt, ihr habt ja einen Podcast ins Leben gerufen. Und da informiert ihr darüber oder was habt ihr für Themen?
Genau, also ich habe mit einer guten Freundin und ärztlichen Kollegin, mit der Dr. Alexandra Scherk, haben wir zusammen den Podcast Palliativ, also tief mit IE, dass wir tief der Palliation so ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Und uns ist ein ganz, ganz großes Anliegen, darüber zu erzählen, was bedeutet Palliativ eigentlich? Also welche Mythen haben wir zum Beispiel? Das war ein Thema. Wir haben jetzt gerade die Reihe, dass wir so ein bisschen interkulturell arbeiten wollen, zeigen wollen, wie ist Sterben zum Beispiel bei Katholiken, wie ist Sterben im Islam, wie wird Sterben im Judentum? Da werden wir jetzt was zu berichten. Wir werden Kollegen und Kolleginnen auch dazu nehmen, wie sie es empfinden, in dem Bereich zu arbeiten. Also wir haben ganz viele Themen und für mich ist das so ein Herzensanliegen, so wie es für euch ja auch ist, da sind wir uns ja, glaube ich, ähnlich, dass wir über das Thema reden, dass uns Menschen zuhören und sagen, ja, Tod und Sterben ist was, das gehört dazu, das betrifft uns alle, das gehört ins Leben, ne, da kann man auch mal beim Kaffee trinken oder bei McDonald's drüber reden, ne. Ich finde das so, ich habe so eine Situation, die muss ich einmal kurz erzählen. Ich war mit meinem Sohn, also, ich hasse McDonald's eigentlich, aber wie Kinder so sind.
Ich bin bewundert.
Ja, es ist halt so, oh, Papa, bababa. Und ab und zu darf er dann sich seine Nuggets da mal holen. Dann geht man mit hin, dann trinke ich meinen Shake. Und dann klingelte mein Telefon. Und es war relativ voll da. Und mein Sohn guckt mich nur an und meint, oh, stirbt da gerade wieder einer? Ne, der ist 9. Und die Nebentische gucken uns an. Und ich gehe dann auch noch so ran. Und dann war es natürlich tatsächlich eine Situation, wo ein Notfall war und rede so. Und alle hörten mir natürlich zu. Schon, dass ich den Namen ja nicht sage. Und die guckten mich alle an, als ob ich ein Verbrecher. Also nach dem Motto, geh raus. Ne, du kannst doch jetzt nicht hier, wenn wir essen, über so ein Thema reden. Und ne, was tust du deinem Kind? Gucken sie Finlay, alle so, mein Sohn heißt Finlay. Ganz traurig an, der arme Sohn muss da miterleben, wie sein Vater mit solchen Menschen arbeitet, die sterben oder so. Ne. Und mein Sohn, der ist so cool damit, ne, irgendwie. Und diese Menschen haben uns angeguckt und dachten, das kann jetzt nicht sein, mit welcher Dreistigkeit rede ich bei McDonald's, ne, über Tod und Sterben. Und das finde ich so dieses, und wenn wir das irgendwann nicht mehr haben, dass wir irgendwann ganz normal da sitzen können und sagen, hey, Claudia, hey, Franziska, na, hast schon gehört, Dings und Dings ist gestorben, ist traurig, aber wie können wir da zur Trauerfeier, wie kann man das auch schön machen für uns? Mhm. Und für mich ist das ja immer so ein bisschen, ich versuche ja immer so nachzudenken, die Menschen, wenn ich Abschied nehmen muss, zu feiern, dass sie gelebt haben und dass ich sie kennen durfte ein Stück weit. Natürlich bin ich auch ganz traurig bei vielen Leuten, aber erstmal denke ich, was für ein Geschenk, dass ich, dieser Mensch mich lange begleiten durfte und dass ich ihn kennen durfte. Und wir sind ja in so einer Kultur, wo wir das so wenig annehmen können, wo wir eher denken, so weg, ne, und
ja, vor allem kommt da ja noch irgendwas ganz, ganz Schrilles, finde ich, mit rein, ne? Das heißt, ich habe 8 Bücher auf dem Markt und ich habe bei fast jedem Buch mit den Verlagen ein bisschen darum gerungen, wie der Titel ist. Die haben mir nämlich immer gesagt, das Wort Sterben dürfe nicht auftauchen im Titel. Und dann dachte ich, ja, aber haben wir mal durchgezählt, wie viele Tote wir heute im Fernsehen produziert haben? Also die werden aber alle ermordet, ne? Also da kommt ja auch dann das Bild raus, dass eigentlich über 90% der Bevölkerung muss ermordet worden sein. So. Das heißt, das ist ja eine ganz schrille Situation. Einerseits darfst du nicht drüber reden, aber als entspannendes Abendprogramm geht das.
Ja. Also, das ist ja auch ein Thema, was uns tatsächlich bewegt, dass wir immer wieder angesprochen werden. Müsst ihr wir arbeiten untenrum in Zivil und obenrum haben wir einfach gesagt, auch zum Schutz der Mitarbeiter und auch zur Identifizierung haben wir T-Shirts an. Oder Poloshirts oder Pullover, wo auch Goldbach Palliativpflegeteam draufsteht. Mhm. Wenn wir ganz oft angesprochen, Müssen Sie das tragen? Warum tragen Sie das? Können Sie nicht irgendwas Neutrales und Palliativ? Ich will nicht immer wieder dran erinnert werden. Ne? Oder die Nachbarn sollen nicht sehen, dass ein Palliativdienst, also unsere Autos sind ja auch beschriftet.
Ja.
Das ist ein Riesenthema. Und ich habe ganz bewusst gesagt, nee, das ist unser Job, das machen wir. Und auch wenn das viele Leute anpisst, auf Deutsch gesagt, irgendwie ein Stück weit, dazu stehe ich. Und das ist genau meine Mission, auch das damit in die Öffentlichkeit zu tragen und ja auch mit unseren Palliativautos im Stau zu stehen. Das merkt man manchmal, wenn so einer neben einen steht und dann guckt er so runter und dann reden die miteinander, die beiden, und denken sich so nach dem Motto, wenn der kommt, lieber nicht. Ne? Aber ich finde das ganz bewusst, wir müssen das öffentlich machen.
Auf jeden Fall.
Und das ist, glaube ich, unsere Mission ein Stück weit. Und das ist, was wir mit dem Podcast machen wollen, was ihr tut. Ja. Und da müssen wir einfach dranbleiben.
Ja, ne?
Ja, das ist ja was Besonderes, dass wir einfach dieses Thema ganz stark mit uns führen, nicht? Als Menschen, die mit dem Lebensende eben zu tun haben.
Und trotzdem können wir lachen, lächeln und haben Spaß am Leben, obwohl der Tod unser Begleiter jeden Tag ist. Ne? Das finde ich dieses Erstaunliche, was viele ja immer nicht denken. Also das wird euch ja auch so gehen, wenn ich sage immer, ich bin so ein Partykiller. Ich sage auch, wenn ich irgendwo neu bin, sage ich nicht mehr, was ich arbeite. Dann denke ich mir irgendwas aus, weil in dem Augenblick, ich weiß immer noch so, wenn die Leute fragen, was machst du? Ja, ich bin Palliativkrankenpfleger. Das ist das mit dem Sterben, ne? Ja. Und dann, ja, Hut ab vor deiner Arbeit. Und dann gucken sie alle so runter und dann ganz verstehend, weil dann will keiner mehr weiter drüber reden. Und dann guckt man irgend so ein anderes Thema zu haben. Und mir ist das mittlerweile tatsächlich auf Partys, wenn ich auch Spaß haben will, zu blöd geworden, weil dann irgendwann reden die Leute nicht mehr mit dir, ne? Weil sie denken, sie fühlen sich so genötigt. Sag dann immer, ich bin Versicherungsmann oder Bankkaufmann, ne? Ich hoffe immer, dass sie dann nicht fragen, was ich mache. Aber das ist dann so, ach ja, ein schöner Job. Und man redet dann über das Wetter, Weltfrieden, Papst oder so weiter. Aber in dem Augenblick, wo du denen sagst, was du wirklich machst, haben die eine Hemmung, mit dir weiterreden zu wollen. Ne, das finde ich ganz schlimm irgendwie.
Weißt du, das Eigenartige ist, ich erlebe das nämlich genau nochmal andersrum. Ich fahre relativ viel Bahn. Und wenn ich da tatsächlich mit jemandem ins Gespräch komme und die fragen, was ich mache, dann denke ich sehr genau nach, ob ich denen das sage oder nicht. Weil wenn ich denen das sage, die erzählen mir die ganzen Todesfälle ihrer Geschichte.
Ja, oder das ist das andere, ne? Dass man dann die hat und ach ja, meine Oma, meine Tante ist.
Mein Vater starb, als ich 12 war und das war so und so und so und so.
Mhm. Meistens ist es tatsächlich eine kleine Schwelle, die Menschen immer erstmal übersteigen müssen. Und dann, wenn die Tür erstmal offen ist, dann kommen dann all diese Dinge.
Ja. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn du in der Bahn alleine mit jemandem sitzt, ins Gespräch kommst, dann ist sie öffentlich. Das habe ich. Manchmal tat sie auf dem Parkplatz, wo, ach ja, sie machen ja Palliativ und meine Oma. Ich hatte das letztens im Urlaub im Wismar mit dem Dienstwagen, wo mich dann eine Frau mit mir auf dem Parkplatz und ach, und ob sie mal mit mir reden dürfte. Und ich dachte so, ich habe Urlaub, komme gerade vom Einkauf. Aber dann konnte ich auch nicht Nein sagen. Und dann haben wir tatsächlich 35 Minuten da gestanden und ich konnte mir ihre Lebensgeschichte anhören. Ne, da sind sie, glaube ich, ist die Hemmung eher, ich frage nach. Aber wenn das im größeren Kreis und mehrere rumstehen, dann ist es so ein Partykiller. Das wollen die Leute dann nicht. Ne? Wenn man auch in so einer feierlichen Situation ist, dann will man um Gottes Willen nicht über Tod und Sterben reden. Ne? Aber ich kenne die Situation gut dann.
Aber eine Sache fällt mir dazu noch ein, die ich wirklich richtig traurig finde. Und zwar, ich hatte ja eben schon kurz erwähnt, dass ich da auf diesem Feld der Sterbevorbereitung auch tätig bin. Und wenn ich so in Heime gehe oder in Heime schaue, dann stelle ich fest, zumal ich selber mal in einer großen Hamburger Seniorenresidenz tätig war, dass Einrichtungsleiter, und ich weiß nicht, ob du damit auch schon zu tun hattest, die sind der Überzeugung, dass Menschen über 80 nicht übers Sterben reden wollen. Also das finde ich wirklich ein Phänomen, weil das scheint so zunächst zu stimmen. Ja, und ich bin mir aber ganz sicher, wenn man ein bisschen tiefer da reinguckt, dann ist das überhaupt nicht der Fall, sondern es ist genau diese Schwelle, von der ich eben sprach. Die möchten, eigentlich möchten die gerne, die wissen es nur selber jetzt nicht, und die leiden jetzt nicht unbedingt aktiv daran, dass sie nicht wissen, mit wem sie drüber reden sollen, aber sie sind ja eigentlich in Not, weil sie ja ganz anders als jüngere Menschen ja schon im Vorhof sozusagen des Todes eigentlich leben. Das heißt, der Tod kann morgen, übermorgen, in 2 Monaten oder in 2 Jahren eintreten. Man weiß es tatsächlich da nicht. Und es wäre ja schön, wenn Sie mal drüber sprechen könnten mit irgendjemand.
Also ich denke, das steht und fällt mit der Einrichtungsleitung. Es gibt mittlerweile Einrichtungen, die extrem offen damit umgehen und auch sagen, wir sind ein guter Ort zum hier wohnen, aber auch zum Sterben. weil wenn ich in ein Altenheim ziehe, sollte mir eigentlich klar sein, das ist wahrscheinlich mein letzter Umzug, den ich irgendwo mache.
Letzte Station heißt es ja immer, ne?
Genau. Also, da sollte man sich ja bewusst drüber sein. Und dann gibt's Heime, die mittlerweile tatsächlich gut damit umgehen und auch bei der Aufnahme tatsächlich diese Thematiken schon besprechen. Ne? Was wollen sie? In welche Richtung wollen sie gehen? Also auch so eine Art Versorgungsplanung machen. Gibt's aber auch ganz viele, leider immer noch ganz, ganz viele andere Heime. Da ist das nach wie vor ein Tabu. Da möchte man nicht darüber reden und das ist ein Haus zum Leben. Und wenn wir erzählen, hier kann man auch sterben, dann will hier keiner mehr einziehen, ein Stück weit. Das spiegelt auch tatsächlich so ein bisschen die Gesellschaft wieder. Aber ich finde, gerade in den Pflegeeinrichtungen machen wir jetzt nach und nach immer mehr, kommen wir immer mehr rein, auch als Palliativteams, die ambulanten Hospizdienste. Wir haben hier in Hamburg gerade ein großes Projekt mit zwei großen Pflegeheimen, wo es darum geht, um die rote Hand, wo man auch sagt, keine Reanimation mehr. Also hier wird auch der Pflege klar gemacht und Notarzt, wenn hier jemand tot umfällt, der diese rote Hand hat, der darf frei über sich entscheiden und der wird nicht wiederbelebt.
Ach so, das ist ja interessant.
Genau, da sind wir gerade an tollen Projekten dran, um da auch sterben wieder machbar zu machen. Nicht, dass man die, wenn die mal umfallen oder so, alle schnell ins Krankenhaus kratzt, sondern dass man auch sagt, der darf hier sterben. Mhm. Ne? Und mit 95 muss ich auch keine schwere Krebserkrankung haben. Wenn ich da tot umfalle, ist das auch im Zweifel okay. Ne? Oder wenn ich morgens nicht mehr aufwache und die Nachtwache findet mich, dass die Notarzt ruft und eine Stunde alle auf mir rumspringen. Das muss nicht sein. Das Leben darf auch ab einem gewissen Alter irgendwann mal zu Ende sein. Ne? Und da arbeiten wir gerade dran mit zwei großen Einrichtungen hier, wo uns auch die Stadt Hamburg, die Feuerwehr auch unterstützt, weil das Thema Gott sei Dank immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass wir irgendwann ältere Menschen auch sterben lassen dürfen.
Ja, nicht nur das. Ich würde jetzt das nochmal toppen und sagen, wir haben ja eine Sternstunde, zu der wir geboren werden. Wir kennen alle unser Sternzeichen, wenn wir vielleicht auch über Astrologie nicht viel wissen, aber so kennt doch meistens inzwischen jeder, welches Sternzeichen er hat oder was für einen Aszendenten vielleicht sogar auch noch. Aber dass auch der Tod möglicherweise eine Sternstunde hat, dass ich vielleicht weiß, wie lange will ich denn hier eigentlich auf der Erde leben? Da sage ich immer, diese Sternstunde, die erreicht heute kaum noch jemand, weil man immer davon ausgehen muss, dass man im Zweifelsfalle irgendwo doch wiederbelebt wird. Also sprich, daran gehindert wird zu gehen. Und zwar ja nicht nur im jüngeren Alter, sondern eben bis hinauf zu 100 Jahren. Also ich habe das jetzt zweimal erlebt, dass auch 100-Jährige noch wiederbelebt werden. Und das finde ich schon bedenklich. Und deswegen finde ich es ganz toll, wenn du da von so einer roten Hand sprichst. Also da möchte ich tatsächlich gerne mehr drüber erfahren, weil das finde ich richtig super.
Ja, wir werden ja jetzt ab November anfangen mit der Projektphase, sind jetzt soweit und schulen jetzt die Mitarbeiter in dem Pflegeheim und die Gespräche mit den Bewohnern werden geführt, um das auszufüllen. Und dann werden wir jetzt ein Projekt haben, was auch wissenschaftlich mit begleitet wird durch die Universitätsklinik hier in Hamburg, durch die Palliativmedizin da, weil das einfach, das ist, es kommt an und das ist ein Riesenschritt, es kommt an. Ne? Bei der Feuerwehr, bei den Notärzten, bei der die KV macht mit, die Hausärzte, die Stadt Hamburg, die Pflegeeinrichtung, die Uniklinik, es sehen alle, es ist da ein Bedarf, dass wir auch sagen, ja, hier sind Menschen, die sind ab einem gewissen Alter, die haben wahrscheinlich zig chronische Erkrankungen und so, sind dementiell erkrankt vielleicht auch und dann ist es irgendwann auch mal okay, nicht mehr auf jedem rumzuspringen, ne? Weil das ist ja, also gerade in Pflegeeinrichtungen, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen wir da in die Krankenhäuser schaffen, die dann genau in dieser Notaufnahme unterm Neonlicht sterben, das müssen wir nicht tun. Wir können da deutlich besser werden. Und das ist so ein erstes Projekt, was ich für Hamburg toll finde und auch stolz und dankbar bin, dass ich da mitarbeiten kann. Auch im Rahmen so meiner Funktion als Sprecher der Landesvertretung von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, da arbeite ich damit. Und ich glaube, dass das eine richtig gute Sache werden kann. Und ich glaube auch, wenn wir mit den zwei Einrichtungen ein halbes Jahr unsere Probephase gemacht haben, dass hoffentlich ganz, ganz viele andere Einrichtungen da mitziehen. Und das
finde ich eine ganz großartige Idee. Ich habe vor ein paar Jahren, das ist vielleicht 5, 6 Jahre her oder vielleicht noch länger, mit einem 93-jährigen Mann eine Patientenverfügung gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich ihm gesagt habe, der wohnt so im ländlichen Gebiet oder wohnte. Und da habe ich zu ihm gesagt, und jetzt musst du auf eine Sache aufpassen. Wenn du also mit deinem E-Rolli einkaufen fährst und fällst dann um, hast du schlechte Karten. Und darfst auch nicht umfallen, wenn der Pflegedienst gleich kommt. Du musst umfallen, wenn der gerade gegangen ist.
Ja, wirklich. Das ist ja wirklich wahr. Genau. Denn das ist ja jetzt vielleicht noch ein letztes Thema, was ich ganz kurz gerne noch anschneiden würde. Und zwar So viele Menschen müssen heute, obwohl sie zum Beispiel einen assistierten Suizid durchgeführt haben, in die Rechtsmedizin. Oder eben auch Menschen, wo in irgendeiner Weise ungeklärt ist oder zunächst nicht offenkundig, warum ist derjenige jetzt verstorben? Also ich erlebe das natürlich häufig, weil ich ja an dieser Schnittstelle arbeite, wo immer das, der Wunsch der Familie ist nach Aufbahrung und dann aber plötzlich ein Polizeifall da reingeschoben wird. Wie ist das bei euch? Habt ihr damit auch häufig zu tun?
Ja, also ja, ne? Tatsächlich. Das große Problem ist, dass die Gesetzeslage ja immer noch so ist. Ich sage jetzt mal, Frau Müller ist zu Hause gestürzt, Treppe runtergefallen. Eigentlich haben wir nicht gesehen, dass sie irgendwas davon hatte, aber hat ein paar Prellungen, die wir natürlich dokumentieren müssen. Und eine Woche später stirbt sie, was eigentlich zu erwarten war.
Ja.
Leider ist es in dem Augenblick schon wieder eine ungeklärte Todesursache oder eine unnatürliche, weil wir nicht hundertprozentig zu Hause sagen können, dass sie sich vielleicht nicht doch nicht den Kopf aufgeschlagen hat und eine Hirnblutung hatte, die langsam da vor sich hin sickerte. Das ist für uns auch eine ganz, ganz blöde Situation, auch für unsere Ärzte immer wieder. Aber es ist natürlich so, das wissen wir alle, dass ja immer auch Proben, gerade vorm Verbrennen, im Krematorium nochmal sich die Leute angeschaut werden, gemacht werden. Deshalb sind die Ärzte natürlich extrem genau bei der Leichenschau, was ja auch sicherlich gut ist, weil in vielen Fällen wissen wir auch nicht, ob vielleicht eine Fremdeinwirkung passiert ist. Aber es ist natürlich für die Patienten und also für die Patienten sind tot, aber für den Angehörigen ist es oft eine Riesenbelastung. Auch nochmal, weil genau dieses Thema. Wir können auch keine Postmortem-Versorgung dann mehr machen. Wir können den Raum nicht schön gestalten. Ne, im Zweifel haben wir die Polizei, die dann das Zimmer versiegelt, wo keiner mehr rein darf, bis das LKA dann entscheidet, was sie machen oder nicht. Tatsächlich haben wir jetzt noch nie in diesen 17 Jahren, wo ich das mache, einen Fall gehabt, dass wirklich ermittelt wird. Aber leider leider ganz, ganz viele in die Rechtsmedizin geschickt. Weil die Gesetzeslage das einfach immer noch verlangt, ne? Auch mit dem assistierten Suizid. Wobei tatsächlich Hamburg lernt bei dem Thema, sie schicken, wenn das alles gut vorbereitet und dokumentiert ist, müssen die assistierten Suizide nicht mehr in die Rechtsmedizin. Ne, dann spricht das LKA einmal mit der Rechtsmedizin im UKE, dann wird das abgeglichen, ob die Dokumentation stimmt, die zwei Zeugen vor Ort waren, dass es ein assistierter Suizid war. Und dann will die Rechtsmedizin die nicht mehr haben.
Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt, weil das habe ich 2020 noch anders erlebt.
Genau, das haben sie jetzt, es ist seit dem letzten Jahr, ist das ein bisschen besser geworden. Das wird für Polizei und LKA tatsächlich auch ein bisschen Routine mittlerweile. Ne? Es sind mehr Menschen, die das machen und dadurch kennt man die Fälle und dadurch wird man da auch entspannter. Aber es ist natürlich immer noch ein Riesenthema, dass jeder, der im Pflegeheim mal gestürzt ist, mit 95 im Prinzip auf den Tisch der Rechtsmedizin landet, ne?
Ja, und siehst du irgendeine Möglichkeit, weil ich finde das ganz schlimm, ich finde das richtig furchtbar, und zwar sowohl für den Verstorbenen auf dem Tisch in der Rechtsmedizin, gerade in diesen wichtigen 3 Tagen nach dem Tod zu liegen, als auch ja noch fast schlimmer für die Familie, die keine Möglichkeit hat, Abschied zu nehmen, denn nach 5 Tagen, wenn frühestens der Verstorbene dann zum Bestatter kommt, ja, noch nicht mal obduziert ist, denn so wie du sagst, lebe ich es auch, obduziert werden ja die aller wenigsten. Ja. Die meisten, das ist ein reiner bürokratischer Vorgang, die werden da gekühlt.
Gelagert.
Und dann landet das auf dem Tisch des LKAs. Wie oft muss ich mit denen telefonieren da beim LKA? Und dann wissen sie, haben sie da ihre Akten liegen. Das sind ja wirklich, das spielt sich in diesen Akten ab. Das hat mit den Menschen im eigentlichen Sinn gar nichts zu tun. Und siehst du da irgendeine Möglichkeit, wie man da dran arbeiten könnte? Das geht ja ganz stark in dieses Thema, was wir mal hatten mit dem Tubus, ne? Dass die Versorgung der Verstorbenen ja häufig auch katastrophal ist. Das wird auch immer schlimmer. Dass das beim Bestatter sozusagen am Ende landet, ne? Die ganzen Geräte und Gerätschaften alle zu entfernen, weil die werden ja gar nicht mehr angerührt häufig.
Genau, weil eigentlich heißt es auch, dürfen wir nicht. Ne?
Genau,
theoretisch darf die Pflege nichts rausnehmen, weil der Arzt muss erst bestätigen und
ganz genau. Also dieses ganze Feld sozusagen ist im Grunde genommen eine Katastrophe.
Aber ich glaube, ehrlicherweise, ich wäre sofort bei dir, eine Petition, eine Demo vor der Rechtsmedizin oder was auch immer mitzumachen, weil ich auch denke, dieses Thema, den Menschen den Abschied nicht zu ermöglichen in angemessener Form, finde ich tragisch. Wir haben das während Corona gesehen, wo wir Menschen ausgesperrt haben.
Das war besonders schlimm. Das
ist einer der schlimmsten Fehler, den wir machen konnten in der Zeit. Mhm. Ich glaube, dass dieser deutsche Bürokratismus, ne, also selbst den Tod müssen wir ja total verwalten. Und wir gehen erstmal davon aus, von der Schlechtigkeit, dass irgendjemand diesen Tod mit beeinflusst hat. Anstatt auch da die Normalität zu haben und zu sagen, ja, mit 95, wenn ich zig Tabletten nehme, kann ich auch mal stolpern, hinfallen, mir die Hüfte brechen und danach an einer Lungenentzündung sterben. Das ist ja eigentlich total okay und normal. Aber der Arzt darf nicht sagen, dass das normal ist, weil das Gesetz sagt, wenn dann nachher ein Rechtsmediziner irgendwas sieht, dass doch was war, ist der Arzt im Zweifel dran, weil er die Leichenschau nicht vernünftig gemacht hat. Und tatsächlich erlebe ich das auch immer wieder bei Ärzten, die haben Angst. Die haben wirklich Angst davor, dass sie da was falsch schreiben können. Ja. Und um sich selber abzusichern, kreuzen sie das an. Damit wird dieses ganze Prozedere ja in die Wege geleitet, wo ich mal denke, meine Güte, was kostet das für Geld für den Steuerzahler, ne, um die da zu lagern und letztendlich diesen Bürokratismus zu verwalten. Und dann denke ich, die Polizei hat auch genug zu tun. Ne? Wenn bei anderen Sachen kommen sie nicht, weil sie gebraucht werden, muss das sein. Ne? Und ich glaube aber, dass wir nicht den Mut haben und in Deutschland nicht in der Lage sein werden, das zu ändern. Ne? Warum, frage ich dich als Bestatterin, darf ich die Urne meiner Mutter nicht zu Hause auf den Schreibtisch haben in Deutschland oder in Hamburg? In Bremen darf ich es ja, glaube ich, mittlerweile.
Das kann ich ganz einfach, ganz schnell beantworten, weil die Stadt und die Kirchen sehr viel Geld daran verdienen, den Tod sozusagen auf dem Friedhof zu verwalten. Deswegen darfst du die Urne nicht zu Hause auf dem Tisch haben.
Aber
nochmal also, ganz kurz, wollen wir nicht, ich mache mal einen kleinen Vorschlag. Wir haben ja beide einen Podcast, Palliativ und Hüben und Drüben. Vielleicht wollen wir nicht eine Kombination mal, eine Zusammenarbeit machen und versuchen, den Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg an unser Mikro mal zu holen.
Bin ich bei, gerne.
Also wenn der nicht will, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, das ist ja nicht mehr Herr Püschel.
Nee, sondern, Herr Püschel ist leider ja gegangen.
Wie heißt was jetzt noch der jetzt?
Leider gegangen in Rente.
Sonst gibt's natürlich, könnte man noch Michael Zokos fragen in Berlin, aber wir sind ja hier in Hamburg und ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber ich fände es...
Wir werden Kontakt auf alle Fälle dahin kriegen.
Können wir doch mal probieren. Also weil ich würde sehr gerne mal mit jemandem, der Einfluss hat an der Stelle, das mal besprechen.
Sie fragen, ob die das selber wollen oder ob das
ich
so ein Mythos ist. Ne? Das
nicht. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass sie es nicht wollen, aber ich würde trotzdem ungerne locker lassen an der Stelle, weil es eben, es ist ja nun mal so, dass das Gespräch unheimlich viel bewirken kann, wenn man dann wirklich sich mal öffnet und an der Stelle doch in ein Gespräch geht, wo vielleicht die Papiere dagegen sprechen, die Gesetze dagegen sprechen, aber doch die andere Seite einmal mit zu bedenken, was das eigentlich bedeutet für die Menschen. Also, und das ist zutiefst menschlich, das Sterben. Dieser ganze Bereich des Nachtodlichen, das ist ein zutiefst menschlicher Raum. Und da mit dieser harten Bürokratie reinzugehen, das halte ich richtig für ein bisschen kriminell, muss ich sagen. Ich finde das ganz schlimm.
Na, wir nehmen Menschen die Möglichkeit zu trauern. Ne? Wir
absolut.
Haben gerade vor 2 Monaten den Fall gehabt, da haben sich 2 Söhne bei mir bitterlich beschwert über eine unserer Ärztin, die eine nicht natürliche Todesursache angekreuzt hat. Die Söhne kamen nicht aus Hamburg. Die Mutter lag in einer Pflegeeinrichtung. Und wo die Söhne dann kamen in die Pflegeeinrichtung, hat die Polizei schon versiegelt gehabt.
Ja.
Und die Söhne durften nicht mal mehr zu ihrer Mutter Abschied nehmen. Ne? Die waren eine Woche nicht da, durften nicht mal mehr den Abschied nehmen. Also die hätten kein Fremdverschulden machen können. Da ist dieses typische, Mutter ist vor 4 Wochen aus dem Bett gefallen, hatte 3 blaue Flecke. Das ist per Notarzt aufgenommen worden. Dadurch hatte unsere Ärztin hatte eine Kopfplatzwunde auch. Dadurch hatte unsere Ärztin sich in der Verpflichtung gesehen, eine nicht natürliche Todesursache anzukreuzen, weil sie eine Hirnblutung nicht ausschließen konnte. Und damit haben wir diesen Söhnen das Trauern genommen, weil die ist abgeholt worden dann von dem Bestatter nach ins UKE gefahren worden, in die Rechtsmedizin. Und dort war über Tage kein Abschied möglich. Die haben eine ganz bitterböse E-Mail geschrieben, ne, wo man auch gemerkt hat, wie viel Wut und Trauer da drin steckte, was ich total verstehe. Was natürlich auch dumm noch war, die Polizisten waren auch extrem unfreundlich. Ne, und was dann oft ja auch Überforderung ist, die können ja auch nichts dafür, die sind ja auch oft ganz junge Leute, die auch gar nichts zu sagen haben, weil dann ja dahinter das LKA schon wieder steht, die aber ja gar nicht kommen vor Ort. Ne? Da stehen ja irgendwelche Streifenpolizisten, die das ausbaden müssen.
Also ein heilsamer Abschied ist das nicht
gewesen. Nein, Genau. Und da bin ich total bei dir, dass wir da auch gucken müssen, muss das immer so sein? Ne? Oder gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, nochmal andere Wege zu gehen, ein Stück weit? Also da bin ich total bei, weil ich glaube, und das ist für mich so ein bisschen so ähnlich, wie die Pflegeheime die Türen zugemacht haben bei Corona und gesagt haben, ihr dürft keinen Abschied nehmen. Ne?
Ja,
das
absolut.
War genau dasselbe.
Das ist
und Menschen haben, also ich finde, das muss ein Recht sein auf Trauer und auf Abschied nehmen.
Ja. Ich fand das immer so nett. Es gab da ja etliche Pflegeeinrichtungen. Wenn dann jemand gekommen ist, das haben die nicht gesehen. Schön, ne?
Es gab viele, die es anders gemacht haben. Ne?
Ja.
Und aber es gab leider auch viele, die nicht den Mut dazu hatten.
Ne?
Und ich meine, ich bin letztendlich froh, wir hatten keine Wahl. Ne? Wir sind ja zu den Leuten gekommen und hatten da auch natürlich kuriose Situationen. Aber wir haben das von Anfang an auch mitgetragen. Ne? Und bei uns wurde ja auch gesagt, wir dürfen, wenn wir denn da sind, dürfen nur 2 Besucher höchstens rein. Wo ich sage, habt ihr eine Klatsche? Ne? Also das habe ich der Stadt auch gesagt. Wir gehen in die Häuslichkeit. Wenn da 10 Leute wohnen, dann schicke ich nicht 8 raus. Ne? Wer bin ich? Ne? Dann setze ich meine Maske auf. Und natürlich hatten wir alle Angst, was passiert mit Corona und was kommt.
Ja.
Aber wir arbeiten in so einem Feld, das weiß ich, dass auch im Zweifel eine Pandemie oder sonst was kommen kann und man schützt sich so gut man kann. Und hofft, na, aber deshalb versuche ich nicht, andere Leute zu reglementieren, was mir nicht zugesteht.
Das ist ein großes Thema, das machen wir jetzt nicht mehr richtig auf.
Nee, also wäre aber ein Riesenthema da. Nächstes Mal. Dazu lade ich euch dann ein zu unserem Podcast.
Also erstmal bedanken wir uns jetzt ganz herzlich.
Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch stundenlang so weiterreden.
Ja, ich hätte auch richtig Lust noch.
Ne?
Das macht Spaß. Und ich glaube, dass wir so ähnlich ticken in so vielen Sachen irgendwie, trotz unterschiedlicher Berufe. Und das finde ich einfach auch schön. Mhm. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte auf alle Fälle schon mal.
Sehr gerne.
Schauen wir, was kommt, ne?
Genau.
Ja.
Super.
Wir gucken
sehr toll.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.